Hallo.
Und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
DVDs, Blu-rays und sogar Videokassetten. Klassische Speicherformate erleben eine Renaissance. Deswegen sprechen wir über physische Medien.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Hallo.
Tag.
Und Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit. Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden nach etwas längerer Zeit und wollen uns einem Spezialthema widmen, keinem spezifischen Film in dieser Folge, sondern dem Thema physische Medien, DVDs, Blu-rays, Kassetten, was es da alles noch so gibt. Und wir sind ja beide recht leidenschaftliche Sammler, sage ich mal, und deswegen lag das Thema nahe. Und genau, wir machen das aber heute nicht alleine, denn wir haben einen Gast. Hallo, Basti.
Hallo.
Basti, kannst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn so? Du hast dich ja bereit erklärt, hier auch hier dabei zu sein. Ihr beide habt das, glaube ich, abgesprochen. Ich weiß gar nicht, wie das genau kam, ob das eine Einladung war oder ob du gesagt hast, ey, da auf das Thema hätte ich Bock. Wie kam das so?
Da rede ich eigentlich nicht gerne drüber. Nein, Quatsch. es war eine, glaube ich, eine selbstgemeinte Einladung.
Du hast.
Ich habe mich selber eingeladen.
Zumindest den Wunsch formuliert, mal am Podcast teilzunehmen.
Richtig.
Und ich sag mal, du bist ja auch wirklich viel in Arbeit und Familie und so weiter und so fort. Und da hat sich ja mal angeboten, dass wir genau mal ein Thema nehmen, das jetzt irgendwie von einem Film losgekoppelt ist, den du jetzt nicht dreimal sehen musst, sondern wir sprechen heute einfach mal über so ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, wo wir alle irgendwie, denke ich mal, eine Schnittmenge haben, wo wir alle irgendwie so ein bisschen miteinander klönen können. Und da hat es sich, glaube ich, einfach angeboten. Von deiner Seite, von meiner Seite aus, dass du heute mal zum ersten Mal da bist.
Ja, das stimmt.
Genau, du bist Bassist, also auch Musiker. Und ich weiß, dass du auch mal Podcast-Erfahrung hattest in einem kleinen Rahmen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, bei einem Podcast, den auch zwei Freunde von uns hatten, bei Ping Pong Stereo warst du meines Wissens auch mal zu Gast, oder?
Richtig, da war ich auch. Das ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her. Also sprich, so viel Podcast-Erfahrung bisher habe ich jetzt noch nicht. Aber ja, das stimmt. Und ich musste auch ganz ehrlich schmunzeln zum Ersteren, dass, wie gesagt, ihr mich jetzt auch so als Musiker angekündigt habt, weil ich mich persönlich damit nur noch selten in Verbindung setze beziehungsweise sehe. Aber es ist immer trotzdem immer wieder schön beziehungsweise witzig, dass man da natürlich immer noch in Verbindung gebracht wird. Also von daher, ja.
Ja gut, wir müssen ja auch irgendwie sagen, dass wir hier quasi einen Prominenten haben, deswegen musst du auch quasi kodiert werden dahingehend.
Ja. Gerne. Von daher
nehmen wir das gerne mit. Genau, bevor wir aber über das Thema der heutigen Folge sprechen, haben wir hier eine kleine Tradition. Wir fragen uns nämlich immer gegenseitig, was wir alle so zuletzt gesehen haben. Und ich kann sagen, ich mache dazu einfach heute keine Angabe, weil ich habe zuletzt eigentlich nur einen wirklichen Film gesehen, über den ich gerne sprechen würde. Und das ist derjenige, den wir in der übernächsten Folge besprechen, den ich dir dann also geben werde, Lukas. Von daher überlasse ich euch einfach mal das Feld.
Ja, Basti, wir haben zuletzt gemeinsam einen Film gesehen. Wir waren zusammen im Kino und das war auch noch, kann man so sagen, am Herrentag, ja, an Himmelfahrt.
Richtig, ja.
Da dachten wir gehen in eine Abendvorstellung.
Nicht trinken.
Ins große Multiplex-Kino, haben da vielleicht das eine oder andere Getränk genossen und haben uns die Wahl zwischen zwei Filmen offen gelassen. Einmal wäre es Michael Jackson gewesen oder Jackson oder wie auch immer das Biopic heißt.
Ja.
Und Mortal Kombat 2 von irgendeinem McQuoid oder wie der Regisseur heißt, hat mir nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das der Regisseur des ersten Teils ist.
Ja, okay. Ich habe nochmal nachgeguckt, aber ja, ist er sogar.
Also, genau, und jetzt, wo wir schon so genau bei Mortal Kombat sind, ist es Mortal Kombat 2 geworden. Wir waren in Mortal Kombat 2. Teil 1 hat mir gar nichts gesagt. Ich bin jetzt einfach mal mit Basti und mit so ein paar Videospielerfahrungen zu den einschlägigen Titeln ins Kino gegangen. Und ich denke mal, Basti, wir hatten einen schönen Herrentag im Kino. Wir haben den Herrentag dort fortgesetzt, der begann dort nicht. Aber ich denke mal, das war genau der richtige Film für den richtigen Moment, um da einen lauen Kinoabend zu erleben mit so ein paar Gästen im Kinosaal, die, denke ich mal, ebenso ganz positiv gestimmt waren, die also überraschend leise waren. Also man hätte jetzt gedacht, so hier.
Für den Tag auch, ja, das stimmt. Ja. Also es war gediegen, würde man heutzutage sagen. Gediegen, entspannt, auch nicht viel, muss ich sagen. Also man hatte jetzt wahrscheinlich auch an dem Tag vielleicht auch anderes zu tun oder vor, das mag sein, ja. Aber nee, es war ein schöner, ja, wie soll man das jetzt nicht wieder negativ nennen, ne? Aber ein schöner, durchschnittlicher Unterhaltungsfilm, ja, würde ich es nennen.
Ja. Also vielleicht mal ganz kurz, also schon irgendwie kann man schon als Superheldenfilm, glaube ich, titulieren. Auch wenn der Ursprung jetzt aus irgendeinem Beat'em-up-Game kommt, gibt es ja dort Helden und Superhelden. Und wie gesagt, die lassen sich dort in Protagonisten, Antagonisten unterteilen in zwei unterschiedliche Fraktionen. Und das Ende der Welt steht bevor. Und die Guten müssen jetzt quasi gegen die Bösen kämpfen. Das ist ein ganz einfacher Aufbau. Und das ist relativ simpel. Ja, die messen sich dann eben gegenseitig über die gesamte Spieldauer hinweg in einer Art Duell. Es gibt dort irgendwie so 6 Runden, 7 Runden und die müssen dort per Losverfahren immer wieder in irgendwelche, ja, Biome, Settings, in irgendwelche Kampfarenen, die vielleicht auch irgendwie eine Reminiszenz an irgendwelche Spielstätten bieten und ja, bekämpfen sich da, kämpfen da miteinander, gegeneinander. Es ist relativ brutal. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Für einen FSK 16-Film geht es dort schon ganz ordentlich zur Sache, wie das eben so spielüblich, glaube ich, auch der Fall ist. Dort gibt es ja auch dann unterschiedliche, sage ich mal, Graduierungen von Spielsiegen. Es gibt dort irgendwie Flawless Victory, Fatality und so weiter und so fort. Hm. Das Ganze wird schon angedeutet, aber nicht so ausbuchstabiert, wie es das Spiel macht. Also man bekommt durchaus die Spielmechanik, denke ich mal, vermittelt im Film. Aber es bleibt dennoch ein Film, der nicht zu sehr einfach nur ein Videospiel sein will. Und wir machen jetzt einfach mal eine Realverfilmung. Ist tatsächlich eine Realverfilmung mit wahrscheinlich viel CGI zu diesen, ja, Spieltiteln. Und das Ganze war aber durchaus unterhaltsam. Also bin jetzt nicht zu sehr im Kampffilm, im irgendwie Gewaltfilm, im Boxfilm, im Mixed Martial Arts Film erprobt. Aber das hat mich dann doch schon gut unterhalten. Also ich fand es dann doch irgendwie spannend, ich fand es dann doch irgendwie interessant. Und ich muss mal ganz kurz die Katze, es geht hier schon wieder los.
Das wird fast ein Running Gag bei uns, dass wir irgendwie was mit einer Katze während der Aufnahme zu tun haben.
Ja. Aber es wird auch immer zum Problem, muss man sagen, wenn die Aufnahme beginnt. Ja, zurück zum Film. War völlig in Ordnung. Ja?
Den ersten Teil kanntest du nicht?
Nein.
Okay, stimmt. Ja, ich hatte dir dann immer so ein paar Sachen noch so nebenbei so erzählt.
Ganz kurz, mit ersten Teil meint ihr diese erste quasi Neuverfilmung, die vor ein paar Jahren
richtig, kam, ne? Weil zu dem ganz ursprünglichen will ich auch im Anschluss dann auch gerne noch was dazu sagen. Aber ich kannte den ersten Teil von der Neuverfilmung auch. Den habe ich, glaube ich, sogar relativ jüngst gesehen. Ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Wo es auch darum geht, dass so ein gewisser Hauptcharakter erstmal aufgebaut wird. Der hatte irgendeinen speziellen Vorfahren und der hatte eigentlich erst noch gar keine Kraft und sonst wie. Und dann hat er die natürlich irgendwann bekommen. Und dann war er der große Erbe, wie es halt immer auch thematisch ganz oft und sehr gerne auch mal so ausgeschlachtet wird. Und da muss ich halt wiederum auch sagen, das hatte ich dir an dem Abend, glaube ich, auch schon so mitgeteilt, dass die Hauptfigur aus dem ersten Teil im zweiten Teil eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Und zwar haben sie das so ausgedrückt, dass der relativ zeitig ziemlich übel hingerichtet wurde. Und dann dachte ich halt auch so, wow, okay, also sprich, man hat einen Film genommen, um ihn komplett aufzubauen, wo ich dachte, okay, es geht dann inhaltlich halt auch weiter. Aber man hat sich im zweiten Teil wirklich komplett auf einen neuen Hauptcharakter halt aufgebaut beziehungsweise eingelassen. Und ja, aber wie gesagt, trotzdem grundsätzlich ein solider Film, ja. Ob man ihn jetzt unbedingt wahrscheinlich, wie ihr jetzt in irgendwelchen Top-Rankings am Ende des Jahres, wobei, ja, habe ich ja aber in den letzten Jahren auch, waren ja auch so ein paar Sachen dabei, wo ich jetzt auch nicht unbedingt dachte, die da mal mit drin ständen. Und jetzt wiederum zum absoluten Ursprungsfilm, was ja auch zu dem Film passte, den du, glaube ich, mal in der Top 5 hattest, ne?
In der Top 5?
Die Lost Lands.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Letztes Jahr. Weil
hatte ich den in den Top 5?
Ich glaube, da waren Honorable Mentions.
Entweder Honorable Mentions oder Top 5. Aber auf jeden Fall sehr knapp, ja. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ne?
Weil als ich den Film bei Letterboxd eingegeben hatte, den Teil 2 jetzt zum Bewerten, ist mir dann der ursprüngliche Teil nochmal aufgefallen.
Also ganz kurz, wir reden darüber, weil dieser ursprüngliche Mortal Kombat-Film von 1995
ja
von Paul W.S. Anderson ist, der ja auch richtig in The Lost Lands gemacht hat. Genau, ja. Da hat die Verbindung, ja.
Und diesen Film habe ich dann im Anschluss auch nochmal geguckt. Also Mortal Kombat Teil 1.1 nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und kennt ihr den? Nein.
Nein.
Ich finde, das ist ein richtig geiler Film.
Ja. Echt, ja?
Ja, ja, ja.
Okay. Okay, gut. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Ich habe ihn jetzt quasi im Anschluss davon geguckt. Ja, was soll ich sagen? Er war nicht gut gealtert. Um es mal ganz diplomatisch, ohne Wertung oder irgendwie zu gucken, oder halt zu bewerten jetzt irgendwie. Aber ja, hatte bestimmt damals seine Daseinsberechtigung oder wie auch immer. Aber für mich natürlich auch im direkten Vergleich zum aktuellen halt Geschehen war er nicht mehr so schnittig, denke ich mal. Vor allem so gewisse Szenen, die waren dann einfach teils mehr witzig als ernst zu nehmen. Und was ich halt gut fand in dem zweiten Teil, der hat sich nicht so ernst genommen. Mhm. Weil ich fand, der allererste hat sich noch so ernst genommen. Der hat so, ja, irgendwie schon. Okay. Weil jetzt beim zweiten war halt auch wirklich ganz oft so eine gewisse gewisse Komik auch dabei, die, wo man gemerkt hat, gut, okay, ja, es geht zwar zur Sache, aber immer mit so einem Grinsen. Also sprich, man hat irgendwie, weiß ich nicht, voll einen reingeschenkt bekommen, aber trotzdem hat man irgendwie dabei gelacht. Also das war, ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, man hat einen Carl Urban als Johnny Cage, der eigentlich nur wie so ein Sidekick agiert hat, als Hauptcharakter etabliert. Das in Form eines, also wer die Figur Johnny Cage aus den Videospielen kennt, wird bestimmt wissen, welche Manierismen und Skills und naja, welche Finishing und Signature Moves der so drauf hat. War einfach irgendwie, weiß nicht, so ein 80s Macho Brawler, der einfach ein paar coole Sprüche drauf hatte, der sehr selbstbewusst war. Und der letztlich da auch irgendwie seine alte Stärke als ausgedienter Held oder als ausgedienter Actionstar wiederentdeckt hat. Und es war dann halt immer auch so ein bisschen metamedial reflektiert und durchaus als witziger Kommentar zu sehen für ja, die Spiele, die es dann doch schon ein paar Jährchen gibt, aber auch so ein bisschen für den Actionfilm und für die Essenz eines Actionfilms. Den Kampf natürlich, ja, also den Clash, den großen Vordergrund zwischen irgendwelchen Menschen, zwischen irgendwelchen Figuren, die halt kämpfen können und die darauf hinarbeiten, wieder kämpfen zu können, um zu erfahren, wer nun letztlich hier irgendwie der Bessere ist oder eben die Welt rettet. Ich glaube, das ist ein ganz einfaches Prinzip, dass wir einen Actionfilm irgendwie wiederfinden, sei es jetzt Mission Impossible oder irgendwie James Bond, geht es immer irgendwie darum, ja, jemanden vor irgendetwas zu bewahren, so auch hier ganz einfaches Prinzip. Aber denke mal, super lustig, wenn man zumindest ein bisschen mit den Videospielen vertraut ist. Ich glaube sonst, ich weiß nicht, nimmt man das mal so mit? Ist das irgendwie so ein eigenständiges, seichtes Ding? Ich glaube, wenn man da die eine oder andere Referenz versteht, kann dem Ganzen das nochmal so ein bisschen mehr Tiefe und Emotionalität geben. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass dieser eine wirklich gute, etwas asiatisch aussehende junge Mann, der wirklich sehr, sehr gut kämpfen konnte und relativ früh auf brutale Art und Weise verstarb, im ersten Teil ein Hauptcharakter war. Und das ist ja, und irgendwie nach einer halben Stunde wird er halt weggeputzt. Und das ist dann halt schon irgendwie so ein Ding, das man nur versteht, wenn man den ersten Teil oder irgendwie die Spiele etc. ja kennt. Das mussten wir dann Basti währenddessen quasi on the fly sagen.
Also ich habe die beiden nicht gesehen, diese neueren Filme. Für mich ergibt es aber trotzdem so ein bisschen Sinn, glaube ich, dass man diesen ersten Hauptcharakter so ein bisschen abserviert, weil ich glaube, dass die schon versucht haben, das auch auf eine Art und Weise mit diesem zweiten Film nochmal neu zu starten, weil ich glaube, dieser erste war nicht so erfolgreich auch. Ich weiß, dass der auch von der Kritik damals sehr niedergeschlagen wurde, sagen wir mal sozusagen. Und kann mir das schon vorstellen, dass man das quasi so ein bisschen rebootet. Was ich jetzt nochmal fragen wollte, du hast gerade schon gesagt, dass dieser erste Hauptcharakter sehr brutal umgebracht wurde. Ist das auch so ein Prinzip in diesem Film? Weil das ist ja gerade etwas, wofür Mortal Kombat im Vergleich zu sowas wie Street Fighter oder Tekken im Videospielbereich nochmal steht, dass es wirklich diese krassen Fatality-Moves gibt und dann, keine Ahnung, das Brechen von Körperteilen oder das Entfernen von Körperteilen und so weiter und so fort, dass es da diese sehr, sehr starke, gewalthaltige Ästhetik dann einfach gibt. Wie ist denn das da so?
Ja, definitiv. Also da ist die Anlehnung an die Spiele auf jeden Fall vorhanden. Und es ist dann nicht so wie vergleichbar, wenn man andere Kampfspiele von früher kennt. Es gab ja Mortal Kombat, es gab Tekken, es gab Street Fighter. Da war irgendwann die Lebensleiste alle und der Gegner lag einfach zu Boden. Also das ist halt im Film als auch bei den Spielen von Mortal Kombat dem nicht so, sondern da wird halt wirklich der Finishing Move, nenne ich es jetzt mal, so betrieben, dass der eben nicht mehr aufstehen kann.
Okay, sehr schön. Ja, okay.
Weil irgendwas fehlt.
Also, ja. Und das Zweite, was ich nochmal wissen wollte, du hattest auch gesagt, das ist nicht so videospielmäßig so wirklich. Also es ist schon ein Film, der versucht, eine einigermaßen, nicht realistisch, aber so halbrealistisch anmutende Geschichte zu erzählen oder so. Weil das ist ja zum Beispiel was ich bei dem alten Mortal Kombat Film von 95 total sehe. Das ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Videospielszenen für mich, weißt du? Und das ist so auch so ein bisschen das Faszinierende für mich an der Geschichte oder an dem Film generell, dass du sehr, sehr viele Momente hast, die auch dadurch eigentlich so eine ich weiß nicht, ob unfreiwillig, ich glaube eher schon eine freiwillige Komik irgendwie hervorrufen. Also das sind diese Figuren, die, wo du siehst, dass sie Kostüme anhaben, weißt du, also die wirken nicht wie realistische Figuren. Das ist, ich glaube, Christopher Lambert, der dann mit seiner weißen Mähne dann angelaufen kommt, daran erinnere ich mich noch, wo du auch direkt denkst, ja, okay, das ist dieser Typ aus Highlander, aber der taucht dann nur so zweimal auf irgendwie, so ganz kurz, glaube ich, ne? Und du merkst auf jeden Fall auch, dass es ein Kostüm ist. Also es hat wirklich so diese ganz interessante Rezeptionsästhetik, dass du eigentlich ja versuchst, dich irgendwie in eine Geschichte reinzudenken oder zu fühlen, aber irgendwie kannst du es die ganze Zeit nicht, weil du die ganze Zeit rausgerissen wirst. Und das ist ja was bei Paul W.S. Anderson irgendwie so ein Prinzip auch ist, wenn man sich auch die ganzen Resident Evil Filme und so anguckt, die der macht und so. Also es ist schon was ganz anderes bei dieser neuen Verfilmung oder den beiden neuen Verfilmungen dann entsprechend, würde ich sagen.
Ja, schon, weil es gibt ja auch eine gewisse Storyline, ist wie gesagt bereits erwähnt im ersten Teil auch, da wird ein Hauptcharakter aufgebaut, es gibt einen Hintergrund, es gibt auch quasi eine gewisse Vorgeschichte, wie seine Vorfahren auch, ich sag mal, gestorben sind, mit welcher Gerechtigkeitsformel dann der Film halt auch startet und das baut sich dann alles, wie gesagt, auf und das geht im zweiten Teil, finde ich, auch zu einer gewissen Art und Weise dann auch weiter. Mal abgesehen davon, dass der Hauptcharakter dann relativ brutal und sehr früh dann auch stirbt, aber auch der zweite Teil hat immer so Passagen, wo man merkt, okay, da bringen sie so ein bisschen Hintergrundinfos rein, warum macht der eine jetzt diese Aktion, beziehungsweise warum ist der jetzt gerade so, sondern also das ist schon so ein bisschen. Ja, also da ist ein Skript dahinter. Das ist jetzt nicht nur wie im ersten Teil aus den 90ern, wo man sich vielleicht auch damals so gedacht hat, gut, okay, ich versuche die Spiele in irgendeiner Art und Weise auch so rundenbasiert dann in den Film zu packen, sondern dort ist es wirklich so, dass die Kämpfe zwar auch wichtig sind, aber nicht nur der Fokus darauf gelegt wird. Also es gibt immer mal so ein bisschen Abwechslung in der Form, aber auch nur zwischen diesen beiden Themen.
Mhm. Ja. Okay, alles klar. Gut, Mortal Kombat 2, vielleicht im Jahresrückblick, vielleicht kommen wir ja drauf. Muss mal gucken, kommt auf an, in welcher Kategorie vielleicht.
Ja.
Lukas muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Habt ihr noch irgendwas, über was ihr sprechen wollt?
Ich bin durch.
Mein letzter Film, muss ich sagen, hattet ihr letztens ja auch schon besprochen, auch mit einem sehr emotionalen Thema, wie ich dann so rausgehört hatte. Das bedeutet, ja, ich höre auch ab und zu mal eure Folgen. Und zwar, ich habe jetzt die Woche, habe ich Marty Supreme nachgeholt.
Oh.
Ja. Ja. Will ich auch einfach nur so, ich will jetzt hier nicht, dass, ich wollte es, nein, alles gut, weil das, wie gesagt, ich weiß ja, dass das schon bei euch schon mal durchgesprochen wurde, deswegen brauche ich da jetzt, glaube ich, nicht nochmal großartig da jetzt thematisch nochmal einsteigen, also das habt ihr ja zu Genüge schon getan. Ja, und den habe ich jetzt letztens mal nachgeholt. Ah, ja. Gibt es jetzt nämlich zu kaufen, beziehungsweise zu leihen mittlerweile schon, dachte ich mir, hey, komm, dann nimmst du dir jetzt mal vor. Ja.
Aber hast du so, jetzt hast du uns ja schon angefüttert, hast du so eine grobe Richtung?
Es ist ein guter Film.
Okay.
Es ist ein guter Film. Ich hatte noch so eine Sequenz, hatte ich noch in Erinnerung, die du, glaube ich, im Podcast beschrieben hattest, so von wegen, du hattest schon in den ersten Minuten, hattest dich da sofort so gepackt von diesem Film.
Besonders beim zweiten Mal, ja.
Wo es dann anfing, meinst du die Szene in dem Lager am Anfang, wo er mit seiner Freundin dort ist, oder welche Szene genau meinst du da?
Genau, es ist quasi dieser, es sind im Prinzip so dieser Übergang in die Credits, also diese Sexszene, die ja dann übergeht in diese Spermien, die dann langfließen und dann diesen Tischtennisball dann formen und sowas.
Und
da habe ich gerade beim zweiten Mal, da haben wir ja im Podcast wirklich genug drüber gesprochen, auch beim zweiten Mal dann überlegt, boah, das ist ja echt genial, mit dem, was ich sonst auch so an Themen in diesem Film gesehen habe und so. Und
aus einer Eizelle ein Tischtennisball wird.
Ja, genau.
Ach so.
Weil das für mich ja so dieses perfekte Bild aufgemacht hat von menschliche Schaffenskraft, die sozusagen in einen Gegenstand, ein Ding verwandelt wird und dadurch dann auch kommerzialisierbar wird. Es erscheint ja dann auch noch dieser Schriftzug dann drauf, Supreme und so.
Ja.
Und das fand ich schon ziemlich brillant, weil das so für mich eines der Grundthemen des Films einfach war.
Nee, ich hatte das anders in der Verbindung. Ich dachte, ja, ist okay. Was fand er jetzt an der Szene jetzt so rührend? Ich dachte gerade, okay. Nee, aber das ist natürlich dann anders erklärt.
Weil Forever Young ist ein geiler Song.
Ja, das ist richtig. Aber das habe ich, guter Hinweis, Forever Young. Ich fand, der Film spielte ja, lasst mich jetzt lügen, aber in den 50ern. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, ein bisschen früher noch.
Oder ein bisschen früher?
Ja.
Wo ich mir auch dachte, gut, okay, Forever Young.
Ja.
Aber ich denke mal, das war jetzt nicht zeitlich gesehen von der Sparte aus. Mhm. Aber ich musste eher, bei dieser Spermien-Szene musste ich eher an, kennt ihr noch, guck mal, wer da spricht?
Ja, da, dunkel, aber ja.
Da musste ich eher dran denken, weil das war eben genau am Anfang auch so dieses befruchtende Eizelle. Und da kam allerdings Beach Boys mit Round, Round, Get Around, Get Around. Deswegen, das war...
Ja, stimmt, ja. Ganz aber, dunkel, ich habe das als Kind gesehen das
letzte Mal.
Das
witziger so Vergleich.
Ja. Ja, wunderbar.
Guter Film.
Sehr gut. Ein Film, bei dem Ende dieses Monats die Blu-ray erscheint. Und da wären wir auch schon beim Thema der heutigen Episode. Wir wollen nämlich heute über physische Medien sprechen, was sie für uns bedeuten, was sie vielleicht generell auch so aktuell in der Gesellschaft bedeuten, wie es weitergehen könnte damit. Lukas, wir beide sind ja zumindest sehr intensive Sammler von so Blu-rays, sag ich mal, und DVDs und so weiter und so fort. Aber physische Medien ist natürlich dann auch noch viel, viel mehr. Es geht ja auch um Schallplatten, es geht um, was weiß ich, Kassetten, CDs und so weiter und so fort. Alles, was jetzt so zumindest, ich will nicht gleich sagen, eine Renaissance wirklich erlebt, aber schon präsenter ist sozusagen in der Medienwelt. Und ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen persönlicher anfangen bei euch beiden. Was bedeuten denn, oder warte mal ganz kurz, Basti, du sammelst ja auch, ne? So ein paar Sachen.
Ein paar, auch zum Leidwesen meiner Frau. Ja, das stimmt. Ich bin, was das angeht, schon ja so ein kleines Sammlerbüble.
Ein Sammlerbüble.
Ja, das stimmt. Ich sammle schon manches. Es kommt aber immer drauf an. Aber ich sprich erst mal weiter.
Was sind das so für Sachen?
Ja, da geht's ja los. Ich sammle eigentlich sehr interessenorientiert, bin ich ehrlich. Das hat nicht nur was mit Medien zu tun, sondern auch, wisst ihr ja beide, ich bin seit ein paar Jahren auch leidenschaftlicher Hobbygärtner geworden. Und da kann man auch ganz, ganz viel sammeln, habe ich festgestellt. Aber wieder zurück zu den physischen Medien. Also ja, ich sammle natürlich schon seitdem ich denken kann eigentlich Musik, beziehungsweise auch früher schon Zeitschriften oder Bücher oder, ja, ich nenne es jetzt mal Tonträger eigentlich aller Art, aber auch, da zählen ja Medien auch mit hinzu, meiner Meinung nach, auch Spiele, also sprich Kartenspiele hat man früher ganz oft gesammelt und selbst wenn es die Ü-Eier waren, ne? Also die kleinen Figürchen hier, diese Hippos, also von daher, ja, das ist aber, und das meine ich, das ist immer sehr interessenorientiert, ne? Auch hat auch viel wahrscheinlich mit dem jeweiligen Stadium, in dem man sich gerade befindet, zu tun. Und ja.
War das schon immer so? Oder gibt es bestimmte Vorerfahrungen vielleicht, die du mit physischen Medien vielleicht schon so als Kind, Jugendlicher und so weiter hast? Hat das da schon angefangen? So ziemlich wahrscheinlich, ne? Weil Digitalisierung kam ja dann erst im Laufe der Zeit dann quasi.
Ja, richtig. Ich habe, also ich bin eigentlich auch aufgewachsen, dass man natürlich nicht wie in der heutigen Zeit, wird bei euch, denke ich mal, gleich sein, weil so viel Altersunterschied haben wir ja zum Glück dann doch nicht. Wir sind ja ungefähr alle in dem gleichen Zeit, in dem gleichen Jahrzehnt so aufgewachsen. Und da waren natürlich vor allem Videokassetten, gerade CDs, Kassetten auf Tonträgern, Comics, Bücher, solche Sachen waren ja vor allem sehr aktuell. Also sprich Streaming, von dem war ja noch lange, lange, lange überhaupt nichts da, beziehungsweise konnte man noch überhaupt nicht dran denken. Bis dann später mal irgendwann, aber da greife ich wahrscheinlich schon wieder vor, zur DVDs, also sprich so 2000, dann so die, die Zeit, wo es dann losging, wo die Videokassette durch die DVD abgelöst wurde und all solche Sachen. Aber ich bin auch schon auch in der Form so aufgewachsen, dass ich natürlich immer viele solche Sachen hatte man dann ja immer. Ich denke mal, euch geht es da genauso, dass man so ein kleines Videoregal hatte, wo man seine Videokassetten drin hatte, wo man seine CDs. Ich muss auch sagen, ich hatte, da war ich sehr, sehr stolz drauf, ich hatte mal einen Fernseher, der hatte einen integrierten Kassettenplayer. So ein, weiß ich nicht, 30x30, was waren hier so 4:3, so ein ganz kleiner Fernseher. Und damals hatte man dann halt so seine 4-5 Kassetten und die wurden bedient. Also bei mir zumindest. Das, da gab es jetzt auch nicht irgendwie jede Woche, jeden Monat einen neuen Film, sondern die wurden gespielt, 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 gespielt. Ab und zu mal am Samstag mit Papa in die Videothek beispielsweise mal einen Film ausgeliehen. Auch immer Samstag, damit man Samstag und Sonntag dann gucken konnte, weil man dann nur einen Tag bezahlen konnte. Solche Tricks waren damals ja alles noch üblich. Ja, also ich denke mal, da bin ich klassisch aufgewachsen, wie man damals so aufgewachsen ist. Also würde ich jetzt mal so sagen.
Lukas, bei dir ähnlich, oder?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, bei uns ist das eigentlich relativ ähnlich. Wir sind, du hast ja bereits angesprochen, so generational irgendwie noch so auf einem an einem Scheideweg. Wir haben ja sowohl irgendwie noch die analoge Medienkultur mitbekommen, sind mit der aufgewachsen, aber dann gleichzeitig haben wir auch irgendwie als Pubertierende oder dann eben junge Erwachsene die Digitalität und das Streaming erlebt und kennen irgendwie so beide Welten. Und das macht uns, finde ich, irgendwie zu einer besonderen Gruppe von Menschen, denn Menschen, die meinetwegen jetzt erst in den 10er-Jahren geboren sind oder jetzt eben in den 20ern, die haben das eben nicht mehr. Die nehmen dann halt Streaming für das wahr, was es halt für die schon immer gab und die wachsen von Tag 1 eben damit auf. Und das hat uns, finde ich, nochmal ganz anders geprägt und ich kann da Basti natürlich zustimmen. Natürlich bin ich auch erstmal mit ganz normalen analogen Datenträgern aufgewachsen. Ich weiß auch noch, was eine Diskette ist. Ich weiß auch noch, was eine Kassette ist. Ich habe auch noch selbst mit Kassettenrekordern hantiert, habe meine eigenen Sachen aufgenommen. Vormals haben das natürlich meine Eltern für mich gemacht. Ich habe auch meine eigenen Videokassetten, also meine Originalkassetten gehabt. Da gab es dann beispielsweise Schweinchen Babe, The Shoe des Manitou, Jurassic Park, Stuart Little, Small Soldiers und so weiter. So fing das Ganze an. Also wenn wir jetzt mal quasi zu den Anfängen kommen. Und heutzutage, ja, hat sich das schon natürlich ein bisschen gewandelt. Man ist natürlich auch jetzt irgendwie im Streaming angekommen und ich nutze das auch gern. Ich bin auch kein Verfechter, ausschließlicher Verfechter der analogen Kultur, überhaupt nicht. Ich weiß das schon zu nutzen, bin auch bei vielen Streaming-Plattformen Mitglied oder Mitglied gewesen oder halte mir offen, sofern der Nutzen wieder da ist, hier und da nochmal eine Mitgliedschaft abzuschließen. Und das ist inzwischen ein relativ entspannter Mix, muss ich sagen. Ich bin jetzt niemand, der derzeit viel kauft. Das war, finde ich, vor Corona anders. Das hat sich so ein bisschen seit zwischen 2019 und 2023, 2024 wiederum gewandelt. In der Zeit habe ich relativ viele, vor allem Blu-rays gekauft, Blu-ray-Editionen gekauft, die vorwiegend limitiert waren. Aber inzwischen, ja, ich glaube, wir kommen noch mal genauer drauf zu sprechen, sind es eher dann ausgewählte Titel, ausgewählte Werke, sowohl in der Musik als auch im Film. Vielleicht aber ist es auch mal eine Prachtausgabe eines Buchs, ist ja irgendwie auch noch ein Datenträger oder ein analoges Medium, das man irgendwie in die Hand nehmen kann, das physisch vorhanden ist, dass ich mir hin und wieder mal kaufe dann aber sehr, sehr bewusst und das darf dann auch was kosten und das darf dann auch in nur einem gewissen Zeitraum verfügbar sein, indem ich mich dann bemühe, es zu bekommen. Ich glaube, bald wird das auch wieder bei die 180 Tage von Sodom soweit sein. Also Salo wird ja von, keine Werbung, aber von Wicked Vision Media hoffentlich bald veröffentlicht. Das wird dann halt so ein Ding sein, da bestellt man dann vor oder bestellt dann sofort die Veröffentlichung eben aktuell ist und wird sich da dahinter klemmen und dann meinetwegen, ich habe keine Preisvorstellung, aber auch seine 30 bis 40 Euro für einen Film bezahlen, den es vielleicht schon irgendwo im Streaming gibt, den es vielleicht schon in vormaligen Amaray-Editionen gab, den es vielleicht für wenigere Euro, für viel weniger Euros irgendwo noch gibt. Aber das ist es dann einem dann auch irgendwie als Sammler, als Liebhaber, als Enthusiast irgendwo wert. Ja, hat verschiedene Gründe. Ich weiß nicht, wollen wir schon irgendwie genauer in die Gründe einsteigen, warum physische Medien für uns sein müssen?
Ja, kannst du gerne. Oder ich kann meinen Weg noch ganz kurz skizzieren. Super gerne, das wird nicht, das wird nicht so lange dauern, weil ihr habt beide habt schon vieles gesagt. Das ist bei mir ganz genauso gewesen. Sowohl was Printprodukte angeht, wie Bücher, wie Comics vor allem. Ich erinnere mich da daran, dass ich in der Grundschule sehr, sehr häufig, da hatten wir im Hort, ich weiß nicht, ob es das gibt, wird es auch geben, ne?
Gibt es auch heute noch.
So eine Nachmittagsbetreuung einfach, ne, für wenn, wo die Eltern noch arbeiten sind und so. Da hatten wir in der Grundschule so einen riesigen Vorrat an Comics. Also so auch alte, lustige Taschenbücher und so einen Spaß und sowas. Cool. Und ich habe da Stunden damit verbracht, einfach das Zeug zu lesen. So, ich habe da ganze Nachmittage, ich habe auch Freunde gehabt und so und habe draußen gespielt und so, ne? Aber ganze Nachmittage dann trotzdem auch einfach damit verbracht, da nicht loszukommen und wirklich diese Dinger durchzulesen. Und das auch teilweise mehrfach und immer wieder und so. Bis du dann irgendwann dir die Sachen so eingeprägt hattest, dass du die quasi schon mitsprechen konntest irgendwie. Ne? Mhm. Das war so eine Zeit, die so total begrenzt war in den Möglichkeiten, die du da hattest. Ne? Also ja, es gab halt nicht soziale Medien und so weiter und so fort, wenn du jede Sekunde irgendwie ein neues Video vorgestellt bekommst und sowas, sondern du musstest dich halt irgendwie unterhalten. Und genauso war das bei anderen Sachen auch. Also im Musikbereich hat es bei mir auch mit Audiokassetten angefangen. Mein Vater hatte dann so Sachen von Bon Jovi und Michael Jackson und so und da kommt man dann relativ früh damit in Berührung, dann später dann natürlich CDs, die auch teilweise selber gebrannt wurden und so weiter. Und das gleiche auch bei Videokassetten. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich viel zu jung, also klingt jetzt erstmal Quatsch, aber viel zu jung so eine Videokassette mit Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York hatte und meine Eltern hatten diese Filme im Fernseher aufgenommen. Und währenddessen kam ja dann immer Werbung. Da war dann Verona Feldbusch mit dem Plupp und sowas. Ne? Das ist dieser ganze Spaß in den 90ern. Und auch unter anderem eine Werbung von Alien von Ridley Scott. Das war wirklich großartig. Weil da schon in so einem jungen, kleinen Bub da dieser Drang geweckt wurde, sowas sich mal anzugucken einfach und so. Ne? Und dann natürlich auch mit Fernseher und so weiter, was jetzt dann natürlich nicht in diesem Sinne digital ist, also schon so ein Zwischending eher. Aber auch da Fernsehzeitschriften zu lesen und gewisse Sachen dort zu finden, die man dann als kleiner Junge noch nicht gucken durfte. Mir ging das bei From Dusk Till Dawn so, dass ich mir diese Handlungszusammenfassung durchgelesen habe und die haben bei der TV Movie damals, auch keine Werbung, massiv gespoilert, also was in der zweiten Hälfte des Films dann passiert. Das ist ja dann eigentlich eher eine Überraschung, sage ich mal. Ne? Und man hat aber dann auch direkt Lust darauf, das sich anzugucken. Und im Spielbereich genauso, ne? Also so Brettspiele, Mühle, Dame, diese ganzen Sachen und so. Ne? Skat war es in meinem Fall nicht, aber Mau Mau, wenn es um Kartenspiele geht und so. Das sind halt so Sachen, die früher noch wesentlich präsenter waren, habe ich das Gefühl. Genau. Jetzt sind wir aber alle an dem Punkt, dass wir trotzdem nach wie vor physische Medien sammeln. Was sind denn so bei euch die Gründe dafür? Trotz des mittlerweile sehr umfangreichen digitalen Angebotes, in jeglicher Hinsicht eigentlich.
Ja, also bei mir ging das, ich hatte es schon angesprochen, ungefähr so 2019 los, dass ich mir gesagt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie, ich hatte dann so eine Liste an Filmen, man hatte dann auch Bücher gelesen über Film, über, sage ich mal, Filmthemen, über so auch vielleicht auch Filmtheorie und da hat man dann schon so einen kleinen Kanon quasi mitbekommen, wenn man die Bücher gelesen hat und hat sich so gedacht, ach, das bräuchtest du nochmal und den Film bräuchtest du nochmal und dann hat man sich so ein bisschen als Jäger auf die Suche gemacht und geguckt, Mensch, kann ich die Sachen denn noch bekommen und manche Sachen hat man leichter bekommen, manche Sachen hat man schwerer bekommen. Aber der letztliche Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich kaufe mir das, war einfach, dass das Risiko des Verschwindens besteht. Letztlich hat mir irgendjemand, irgendein Autor irgendwie die Absicht in den Mund gelegt, dass der Film dann doch irgendeinen gewissen Wert hat, dass der irgendwie relevant ist, dass der für die Themen, für die ich mich interessiere, eine gewisse Rolle spielt. Und dann habe ich mich in die Pflicht genommen und gesagt, okay, wenn das so ist und wenn ich mich damit identifiziere und jetzt irgendwelche Filme, es waren vorwiegend natürlich, glaube ich, bekannt, bei mir sind es Horrorfilme gewesen, die für irgendeine Epoche standen, die für irgendein für irgendein Stilmittel standen oder die irgendeine Besonderheit hatten, die das Horrorgenre, irgendein Subgenre geprägt hat, meistens. Und da sind Filme dabei, die waren damals schon nicht bekannt, die sind heute ebenso noch nicht bekannt und wabern irgendwie in der Fanszene, in irgendeiner Nerdculture oder halt so ein bisschen im Underground rum und sind schwer zu bekommen und können jederzeit wieder verschwinden, sind im Streaming nicht verfügbar. Und wenn man das jetzt hier nicht kauft, dann hat man vielleicht nie wieder die Möglichkeit, das in einer geeigneten Edition, vielleicht auch noch in einem neuen Zustand mit allem Zusatzmaterial und so weiter und quasi neuwertig zu bekommen.
Ganz kurz, ja, weil du es vorhin gesagt hattest, Salo wäre ja einer dieser Filme, ne? Ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Horrorfilm, sage ich mal, aber ist ja ein Film, bei dem wir auch schon lange gegenseitig immer mal geschaut haben, gibt es irgendwo eine Version, kann man sich irgendwo aus dem Ausland irgendwas besorgen, und jetzt ist es ja fast schon so ein Relief, so eine Befreiung, dass dieser Film endlich hier in Deutschland dann auch mal ungeschnitten dann veröffentlicht wird. Ja, genau. Das wäre ja genau so ein Beispiel. Oder ich musste bei dir auch gerade an Subconscious Cruelty denken.
Ich weiß, dass du mal
einen Text über den Film geschrieben hast.
Richtig. Ja. Also es gab da zum Glück zu der Zeit aus Österreich immer gute Bezugsquellen, die dann eben irgendwelche Mediabooks veröffentlicht haben, weil die Filme dann in Deutschland auf dem Index waren, indexiert waren, aber eben in Österreich beispielsweise nicht. Und hat man die sich, musste man 3 Tage mit der Post länger warten, hat man die sich aber dann organisiert, und das hatte dann schon irgendwie, naja, also das hat die Vorfreude dann nochmal gesteigert, wenn man weiß, okay, man hat hier eigentlich was, das in Deutschland jetzt irgendwie nicht so gern gesehen ist oder das hier aus bestimmten Gründen, aus irgendwelchen Jugendschutzgründen oder Zensurgründen der freiwilligen Selbstkontrolle nicht erlaubt ist, kann man sich dann dennoch organisieren, dennoch sehen und dennoch quasi das Erlebnis dann auch mit anderen in eigenen 4 Wänden teilen und darüber sprechen, weil dort eben auch Themen angesprochen werden, die vielleicht auch gewisse Tabus ansprechen, gewisse Tabus brechen. Das aber zu der Zeit, und weil man Zeit hatte und weil das Interesse da war, dann doch irgendwie ganz attraktiv war, sich damit zu beschäftigen, was sind denn diese tabuisierten Themen und warum werden die zu Tabus gemacht, und dieser Film stellt diese Tabus vielleicht auch in einer sehr provokanten Art und Weise aus, beispielsweise Salo ist ein politisch oder ein moralisch hochkontroverser Film, der natürlich jetzt nicht nur darauf abzielt, irgendwie pornografisch Gewalt, Qual oder Leid auszustellen, sondern das Ganze, denke ich mal schon, es wird Pasolini so zu eigen sein, das Ganze natürlich schon noch philosophisch kommentiert und das Ganze noch irgendwie einordnet und letztlich auch reflektiert, und das wird auch wahrscheinlich in der Wicked Vision Media Edition so sein, dass der Film dann noch ein Beiwerk bekommt, dass das wirklich eine fast vollumfängliche Edition des Films wird, die es vielleicht nie wiedergeben wird, die es aber auch zuvor nie gab, und deswegen ist es dann schon irgendwie eine einmalige Sache, und das ist nicht das einzige Beispiel, warum eben diese Zensurrisiken beispielsweise bei mir dazu führen, dass ich sage, okay, ich muss mir das Ding jetzt kaufen. Ich möchte das Ding jetzt, weil ich irgendwann die Sorge habe, dass ich meine Autonomie beraubt werde und wenn ich diesen Film sehe, keine Chance mehr habe, diesen Film zu gucken. Und das erzeugt dann bei mir schon irgendwie Kaufreflexe, und so kann man mich catchen und das Geld aus dem Portemonnaie ziehen, und das ist passiert, ja. Also tatsächlich habe ich mich dann auch dabei erwischt, dass daraus dann schon, ich möchte nicht sagen, ist keine Sucht geworden, aber es war dann schon irgendwie so ein Ritual, man hat jetzt irgendwie langes Wochenende vor sich und da will man sich doch irgendwas bieten, und da kann man sich jetzt irgendwie aus irgendeiner eigentlich, also gesellschaftlich verbrämten Schmuddelecke wieder so einen Film rausziehen und kann sich dann wieder bequem in den Sessel fläzen und mit der Gewissheit, man sieht jetzt wieder ein Werk, das wahrscheinlich die wenigsten gesehen haben, sehen wollen, und ich kann mich jetzt irgendwie auf eine intellektuelle Art und Weise mit meinen Büchern damit beschäftigen und gucken, was hat denn dieser Film zu sagen. Und das ist, finde ich, eine schöne Praktik, die ich auch heute noch aufrechterhalte. Jetzt habe ich so langsam alles abgegrast und alles irgendwie in meinen Schubläden versteckt.
Wir müssen aufpassen, dass die Polizei nicht mal kommt.
Dass dann irgendwie unbescholtener Besuch nicht sofort irgendwie schockiert wird. Aber ja, das ist zumindest ein Grund, warum ich sage, okay, physische Medien für meinen eigenen irgendwie Film-Hipster-Habitus ist das dann doch schon mal eine ganz schöne Sache, dass man die Filme einfach verfügbar hat und die von keinem, wenn man sie denn einmal bekommen hat, quasi weggenommen werden können.
Bist du in deiner Auswahl der Filme Ich meine, es hat so ein bisschen durchgeklungen, aber bist du da spitzer geworden quasi? Kaufst nicht mehr breit, so breit wie vorher oder also schon spezialisierter als früher, so bewusster, sage ich mal?
Genau, also mein Umgang mit physischen Medien hat sich natürlich verändert. Also ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie über das Jugendalter sprechen, sofern man irgendwie geschäftsfähig war und in den Laden gehen konnte oder nee, sofern man Taschengeld bekommen hat, geschäftsfähig war sicherlich damals noch nicht. Das ist man, glaube ich, ab 14. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich habe mir schon früher meine eigenen Filme gekauft. Und bin auch immer zu irgendwelchen Kassiererinnen gegangen, die Filiale nenne ich jetzt nicht, die mir dann unbedarfterweise Filme verkauft hätten, die sie mir eigentlich noch nicht verkaufen durften. Und das habe ich teilweise auch wahrgenommen und konnte mir damals schon in aller Breite irgendwelche Filme kaufen. Hauptsache FSK entspricht nicht meinem Alter, sondern am besten irgendwie Gen 16, Gen 18.
Der Länge.
Richtig. Genau. Ja, und heute kaufe ich auch gern die Filmlizenzen im Streaming. Man besitzt ja, ich glaube, das ist noch irgendwie so eine rechtliche Grauzone oder das ist manchmal so ein rechtlicher Passus, der nicht allen bekannt ist, dass man die Filme, wenn man sie irgendwie im Streaming, gibt ja Streaming-Plattformen, wo man Filme tatsächlich kaufen kann, käuflich erwerben kann, hat man eben nur eine Dauerlizenz, aber keinen Dauerbesitz. Und heutzutage ist das bei mir schon wirklich dann fein ausgewählt, welche Filme ich besitzen möchte. Die brauchen dann schon irgendwie einen gewissen emotionalen, sentimentalen oder weiß nicht, intellektuellen Wert, dass ich sage, okay, den brauche ich jetzt, weil ich den, wie gesagt, immer verfügbar haben möchte. Das hat sich natürlich verändert, ja. Und das ist heutzutage vielleicht so ausgewählt, so selektiert und kuratiert von mir, wie vielleicht noch nie. Also ich bin da schon durchaus streng geworden. Das Filmregal ist voll, es ist noch Platz, es wäre noch Platz, wenn jetzt irgendeine Dringlichkeit besteht oder ich irgendeine Motivation habe zu sagen, okay, ich brauche noch 300 Filme mehr, dann würde ich es auch machen. Allerdings müssten die Gründe, denke ich mal, heutzutage und in Zukunft sehr, sehr gut sein.
Basti, wie ist das bei dir?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, weil...
Mach ruhig, wir haben Zeit.
Okay, ich glaube, das kommt auch wirklich so ein bisschen bei mir aus meinem Elternhaus. Ich habe in meinem Elternhaus wirklich zwei Polaritäten erfahren, und zwar in Form beispielsweise meiner Mutter, die nicht unbedingt Wert darauf legt, Sachen langfristig zu besitzen. Ein Gegenpol dazu mein Vater, der auch ein absoluter Sammler ist und war schon immer, auch was Medien anging. Und mein Vater hat dann auch irgendwann, da war ich dann schon eher nicht mehr Kind, sondern schon dann so jugendlich. Wir hatten sind dann in mein jetziges Elternhaus gezogen, hatten dann auch ein bisschen mehr Platz, hat ja auch ein bisschen was mit, wie du es vorhin schon mal gesagt hattest, mit Wohnungsgestaltung und so zu tun. Und da war es dann irgendwann so, dass mein Vater angefangen hat, auch Filme zu sammeln. Und zwar aber eben die Filme, die er kannte von früher. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Index, sind sie verfügbar und all solche Sachen. Und und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, jetzt natürlich auch immer noch, aber mein Vater kommt ja ursprünglich aus der Nordsee. Das bedeutet, wir hatten auch damals in meiner Jugend, hatten wir sehr, sehr oft Bezug zur Nordsee. Sprich, wir waren sehr, sehr oft in Wilhelmshaven da oben, wo meine väterlichen Großeltern lebten. Sind leider mittlerweile schon verstorben, aber damals halt, wie gesagt, waren wir sehr, sehr oft oben. Und da gibt es in Wilhelmshaven, ich weiß auch nicht mehr, ob es ihn heute noch gibt, aber ich würde es mir für Wilhelmshaven sehr, sehr wünschen, gab es so ein Secondhand-Laden. Der hatte nicht nur CDs, Platten und DVDs damals, der hatte auch, wie gesagt, schon damals irgendwelche alten Spielfiguren, alte CDs, Kassetten, Comics und auch, wie gesagt, alles Mögliche. Und da war mein Vater und ich vor allem, waren da sehr, sehr oft drin. Und der konnte auch immer durch Beziehungen, ich sag jetzt mal so, ja, auch so Filme bekommen, auch in einer gewissen Zensur, die es jetzt gerade nicht im Promarkt damals oder Mediamarkt oder irgendwas gab, sondern die musste man wahrscheinlich auch irgendwie importieren oder irgendwas, keine Ahnung. Und da dadurch war auch damals so ein bisschen mein Vater eigentlich mein, man könnte das jetzt so vergleichen, mein Vater war mein erster Streamingdienst, weil er mir natürlich auch immer Sachen so gezeigt hat, auch dann je älter ich natürlich wurde und auch habe ich dann auch immer mal so Filme so bekommen, wo er gesagt hat, hier, die kannte ich von früher aus der Jugend, guck dir die mal an und all solche Sachen. Und bin da natürlich auch sehr filmisch, nenne ich es jetzt mal, sehr geprägt worden von meinem Vater halt auch. Nicht nur musikalisch, das sowieso, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, aber vor allem auch filmisch. Ich kannte dann halt natürlich auch Filme, die ich, denke ich, andere in meinem Alter noch nicht kannten zu dem Zeitpunkt.
Hast du Beispiele?
Oh, na, also vor allem halt auch so dieses 80er-Horror-Genre beispielsweise, haben wir, glaube ich, auch schon mal zusammen geguckt, die Klasse 1984, Muttertag, Freitag der 13. damals ungeschnitten, ne, oder Scanners, damals absolut einer meiner prägendsten Filme, die ich als Jugendlicher, vielleicht auch doch ein bisschen zu früh, würde man heutzutage sagen, aber einfach sehr, sehr gute Filme und auch natürlich auch, mein Vater hatte sehr, sehr große schauspielerische Helden, so wie Charles Bronson, konnte ich alle Filme gucken, Clint Eastwood, also auch so diese ganzen Italo-Western, Spielmisslied von Tod brauchen wir nicht reden und all solche Sachen, Sergio Leone und so, aber da war halt auch immer sehr viel Möglichkeiten für mich, mir sowas anzugucken, weil du musstest ja auch so vorstellen, mein Vater hatte oder hat auch bis heute noch so ein Arbeitszimmer bei meinen Eltern, das ist so gefühlt 10 Quadratmeter. Das ist aber komplett ausgestattet mit irgendwelchen Billigregalen. Und früher waren die halt komplett voll. Die waren komplett voll, nur mit Büchern und mit DVDs und CDs. Und mittendrin ein Schreibtisch. So. Und da konnte man dann wirklich, ich sag jetzt mal, videothekmäßig dann auch einfach mal, so, gehst mal rein und gehst mal, oh, oh, okay, den kenne ich. Da ziehst du es dir auch immer schon so raus, so ein bisschen, dass du schon mal weißt, okay, den, ja, den oder den. Und da kam auch wirklich, und das meinte ich ganz am Anfang mit interessensorientiert, weil so bin ich halt auch, mein Vater hatte damals Bock, Filme zu sammeln. Hast du einfach gemerkt, das war, der hat gefühlt im Markauf, ach hier, zack, in eine Markauf-Tüte mit reingepackt und nochmal einen neuen Film. Auch dann immer mal aktuelle, was ich damals hier, was waren da? The Day After Tomorrow fällt mir jetzt gerade so ein. Ne? Oder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, da war auch manchmal ein bisschen Schlunz dabei. Ne? Also wo man sich so denkt, macht auch heute noch irgendwelche, der 80. Steven Seagal-Film, wo ich sage, Papa, komm, die brauchst du dir nicht mehr kaufen.
Ganz kurzer Einwurf, weil ich es gerade lustig finde. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war einer der Filme, über die ich nachgedacht habe, ihn dir als nächstes zu geben. Machen wir irgendwann auch mal.
Okay. Ja. Ah, okay. Ja. Ne? Oder, ja, dann auch irgendwann mal Kill Bill, wo das dann, ne, also sowas ging ja in der Form auch an meinem Vater nicht vorbei.
Damals noch nicht, The Whole Bloody Affair noch. Der vor kurzem.
Kann ich da mal, genau, wurde, ja, mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen als Snob. Ja. Ist das jetzt einfach nur Teil 1 und Teil 2 in Schwarz-Weiß und das durchgängig?
Ich habe es nicht gesehen. Es ist wohl einfach Teil 1 und Teil 2 hintereinander weg mit so ein, zwei Szenen, die noch hinzugefügt wurden. So.
Aber kaufen kann man den nicht.
Animationsgeschichten. Ich glaube, den kann man kaufen, oder? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Also ich brauche es nicht. Ich habe die Filme bei mir zu Hause. Ich brauche jetzt nicht diese neue Special Edition nochmal.
Nee. Ja, okay. Ja. Gut. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Nee, aber das war damals auch so ein bisschen so meine Jugend, wo ich dadurch natürlich dann auch irgendwann, als ich dann mein Elternhaus verlassen habe, bin ich ehrlich, ja, da habe ich auch ganz viel einfach so gekauft des Kaufens wegen, bin ich ehrlich, da hatte ich auch manchmal, da würde ich jetzt heutzutage sagen, oh, warum hast du dir diesen Film gekauft? Den brauchst du jetzt eigentlich nicht unbedingt im Regal, so, ne, wenn man jetzt selektieren würde, aber das war damals halt so, kann ich vorwegnehmen, die ganzen Filme habe ich nicht mehr. Ich habe mittlerweile ein ganz kleines, unscheinbares Regal hinten im Wohnzimmer, da habe ich, glaube ich, noch gefühlt, wenn es 20 Filme sind. 20 Filme, davon ist Power Rangers, die erste Staffel. Herr der Ringe, Hobbit, Lethal Weapon, Indiana Jones und noch ein paar.
Also aber, so Kindheitsgeschichten dann schon eher, ne?
Ja, beziehungsweise so, vor allem halt, ich sag jetzt mal, Herr der Ringe und Hobbit sind halt solche Sachen, die du dir meistens immer irgendwie zur gewissen Jahreszeit dann halt einfach rausnimmst. Und dann halt reinlegst pro Film die 6 Blu-Rays, was das dann immer sind, aber nee, aber das war damals halt eher so, dass man dann immer so ein bisschen geguckt hat, gut, okay, was hat Vater da stehen und dann irgendwie ist man dann natürlich damit schon so ein bisschen groß geworden, um dann irgendwann mal zu sagen, gut, okay, du willst das dann irgendwann auch haben. Allerdings war dann der Reiz natürlich auch nicht mehr da, weil die Zeit auch einfach fortgeschritten war. Ne? Also sprich, jetzt schon mal vorweggenommen, irgendwann kamen da mal Streamingdienste oder ich sag mal vor allem noch vor den Streamingdiensten, ne? So gewisse Seiten, wo man,
wollte ich auch gerade sagen,
ne, wo man dann immer sich auch mal ein paar Filmchen angeguckt hat, und damit meine ich nicht die erotischen. Genau. So war das eigentlich damals und deswegen richtig.
Ah ja, okay. Ich habe da auch in gewisser Weise so eine Entwicklung mitgemacht. Also ich habe ja schon erzählt, CDs und so weiter und so fort, ziemlich viel gesammelt, dann auch sehr, sehr viel gekauft, als ich noch nicht so in diesem Spotify-Ding drin war oder Musikstreaming gemacht habe. Das kam relativ spät dann erst, noch nicht mal während des Studiums. Während des Studiums habe ich auch tatsächlich noch so CDs gekauft, habe die meistens im Auto gehört und so. Ne? Das waren so immer die schönen Sachen und dadurch hast du dir die Dinger halt auch wirklich eingeprägt, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Ich finde, das ist etwas, was ich zumindest heute immer seltener irgendwie habe, dass ich Alben wirklich so intensiv mehrmals höre, so gefühlt. Ne? Ich habe das letztens mal wieder gehabt mit, da wollte ich mir die Diskografie anhören von New Order. Also diese Nachfolgeband von Joy Division damals, nach dem Tod von Ian Curtis. Und habe dann so die ersten 5 Alben gehört, bis in die 90er hinein. Das sind so die, die man so hören soll, sag ich mal. Ne? Ich wollte es erstmal so ein bisschen kleiner halten. Und fand dann einzelne Sachen schon ganz gut, aber habe dann hinterher gemerkt, ey, warte mal, wo war dieser Song jetzt eigentlich nochmal drauf? Ne? Wie kann ich denn das nochmal zuordnen und sowas? Ne? Und irgendwie ist die Erinnerung daran so jetzt schon irgendwie gefühlt verblasst irgendwie. Und das war etwas, was ich damals zumindest nicht hatte. Und es war damals aber auch trotzdem so, du hattest diese Seiten eben schon angesprochen, die haben dann so ein bisschen die DVDs eigentlich verdrängt erstmal für eine ganze Zeit. Ne? Also diese, dass man dann so mit einem Erwachsenen, oder nicht mit einem Erwachsenenalter, aber mit so einem Alter, sag ich mal, in der späteren Pubertät, so 15, 16, dann angefangen hat, da so Sachen zu gucken wie Saw, wie Hostel, die dann auch erst in den USA erschienen sind und die man dann aber dort schon hatte, teilweise auch schon mit der Synchro dort hatte, bevor sie in Deutschland überhaupt im Kino kamen. Und ganz andere Sachen, teilweise ganze Serien dort geschaut, Game of Thrones, Breaking Bad, alles dort gesehen irgendwie, ne? Also noch gar nicht so auf diesen gängigen Streaming-Portalen. Und dann hat sich das ein bisschen so zum Streaming verändert, weil es wurde ja dann extrem schnell sehr erschwinglich. Du hattest für Netflix damals, glaube ich, irgendwie noch nicht mal 10 Euro am Anfang gezahlt oder sowas. Das ging relativ fix, sage ich mal. Und hattest dann auch schon einigermaßen ordentliches Angebot, ne? Die ja übrigens auch gar nicht als Streamingdienst gestartet sind, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst. Ich habe gestern lustigerweise mit einem Kumpel erst drüber gesprochen. Die haben ja als DVD-Versandhaus gestartet, ne? Also im Prinzip war das so, du konntest auf deren Website irgendwie 2 DVDs bestellen oder sowas. Dann hast du die bekommen, hast sie für eine Woche oder so ausgeliehen, hast sie geguckt und hast sie dann wieder in Briefumschlag gesteckt und zurückversendet.
Ich erinnere mich, glaube ich, ja. Das muss so 2009, 2010, 2011 so gewesen. Ja, stimmt. Jetzt, genau. Doch, da gab es damals was. Ja, ich wusste aber nicht, dass das Netflix war.
Ja.
Ach, witzig.
Und cool. Das war wohl nicht mal so, dass du da so die aktuellen Blockbuster oder sowas nur bekommen hast, sondern wir hören ja beide ab und zu mal den Podcast von Marco Stiegelegger. Der hat gesagt, der hat das am Anfang genutzt und er hat gemeint, die hatten wirklich alles. Also gefühlt, wenn du irgendeinen japanischen B-Movie dort eben aus Japan hattest, in dem ein Zombie gegen eine Riesenspinne gekämpft hat, dann hatten die diesen Film auch. Die konnten dir alles liefern sozusagen, ne? Was ja heutzutage auch so ein bisschen anders ist, sage ich mal. Bei Netflix können wir später noch ein bisschen drauf kommen. Und dann ging das eigentlich bei mir erst wieder richtig los mit der tieferen Beschäftigung mit Filmen durch Studium, weil ich mir dann irgendwie so diese Ausrede, glaube ich, habe einfallen lassen, ja, okay, ich brauche jetzt unbedingt den und den Film, um ihn fürs Studium zu gucken, deswegen brauche ich den auf DVD oder auf Blu-ray. Und deswegen besorge ich mir jetzt hier, keine Ahnung, die Box von Ingmar Bergman oder Filme von Jean-Luc Godard oder, keine Ahnung, Werner Herzog, die große Collection und dann noch so einzelne Sachen, die irgendwie interessant waren, Halloween und so, Predator, diese ganzen Sachen, die halt irgendwie dann spannend fürs Studium waren. Und dann hat sich das so etabliert, dass ich wirklich auch extrem viel gekauft habe und teilweise auch nicht mal Sachen gekauft habe, die ich unbedingt mochte beim ersten Gucken, sondern wo ich einfach nur das Gefühl hatte, okay, ich muss das jetzt haben, weil es irgendwie vielleicht filmhistorisch irgendwie wichtig ist. Sachen wie Casablanca, den ich irgendwie ganz gerne mag, den wir auch schon besprochen hatten, ich glaube in Folge 4 oder so, ganz am Anfang, den ich jetzt aber eigentlich nicht unbedingt öfter gucken muss. So, weißt du, ich habe das jetzt so für mich abgeschlossen und dann ist es auch okay. Oder sowas wie Vom Winde verweht oder Der Zauberer von Oz oder was weiß ich. Lust übrigens vom selben Regisseur, fällt mir gerade auf, die beiden. Und so andere Geschichten noch. Und so hat sich das dann etabliert und ich bin eigentlich mittlerweile wieder eher an einem Punkt, an dem ich die Sachen eigentlich so für mich eher auf einer persönlichen Note bei mir zu Hause kuratieren möchte. Ich habe letztens mal so eine große Umräumaktion gestartet und habe wirklich meine Filme geordnet nach, die bleiben auf jeden Fall hier, die und die muss ich noch gucken oder muss ich nochmal gucken, um eine Entscheidung zu treffen und die kann ich auf jeden Fall verkaufen. Und die Filme, die ich auf jeden Fall behalten möchte, das ist so ungefähr ein Sechstel meiner ganzen Sammlung. Es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und ich habe da auch bewusst keinen Wert drauf gelegt auf, ja, das muss ich unbedingt haben, weil es halt irgendwie besonders filmhistorisch wichtig ist, sondern nein, es geht nur um die Sachen, die ich wirklich immer und immer wieder gucken möchte und auch in der Vergangenheit schon immer und immer wieder geguckt habe, die teilweise wichtig für meine Jugend sind, die mich irgendwie auf eine emotionale Weise gepackt haben und so weiter und so fort. Marty Supreme kommt auch da rein zum Beispiel.
Und, am Ende, oder?
Was am Ende?
Wie? Hat Marty Supreme kommt ganz am Ende oder auf die ersten Sechstel?
Nee, der kommt auf die ersten Sechstel.
Ach so, okay.
Drauf, ja. Der bleibt auf jeden Fall drin, ja, genau. Also,
denkst,
ist jetzt nur zweimal geschaut, aber mal gucken, ja.
Glaubst du, wenn du das in 10 Jahren nochmal machst, ist er dann immer noch in dem einen Sechstel?
Das kann man ja dann bewerten. Das kann man ja zur Not neu bewerten irgendwie. Okay. Also die Sammlung ist ja dann, wenn das ein Sechstel ist, relativ übersichtlich.
Das stimmt.
Ja. Und dann kann man das ja immer wieder neu entscheiden. Aber natürlich so Star Wars, Herr der Ringe und so, das geht's mir genauso wie dir im Endeffekt, ne? Mhm. Also so Filme, die irgendwie wahrscheinlich auch unsere Generation dann in einer gewissen Weise geprägt haben und die Sachen, die man dann auch im Kino gesehen hat und so, ne, das ist dann schon, sind dann schon ganz schön krasse Erlebnisse gewesen. Gerade bei mir ist es vor allem jeweils der dritte Teil von Star Wars und Herr der Ringe, die mit die geilsten Kinoerlebnisse waren, die ich, glaube ich, so hatte in meiner Jugend. Genau, und auf eine ganz ähnliche Weise ist das eigentlich bei anderen Medien auch. Also auch was Bücher angeht, auch teilweise viel zu viel gekauft, auch im Studium schon die ganzen Theoriebücher. Wir sind ja auch, glaube ich, beide Lukas sehr stark beeinflusst, haben es schon mal so ein bisschen durchscheinen lassen von dem YouTuber Wolfgang M. Schmidt, der ja so diesen intellektuellen Einschlag dann auch hatte und so weiter und so fort. Und damals hat man das, glaube ich, auch noch nicht so kritisch hinterfragt, wie das heute so ist. Und dann erzählt er was über so ein Buch von einem besonderen Soziologen und so. Und dann denkt man sich, ja klar, das kaufe ich mir dann. Ne? Ich habe es bis heute nicht gelesen wahrscheinlich, aber ich kaufe es mir erstmal. Werde es vielleicht im Laufe der Zeit nochmal machen, aber wahrscheinlich eher nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Und dementsprechend konzentriert man sich da auch, ne? Und das gleiche auch bei Videospielen, die ich dann auch irgendwann physisch erworben habe. Ja, so hat sich das irgendwie bei mir etabliert, dass ich eigentlich eher bestrebt bin, das Ganze wieder so ein bisschen zu kuratieren und wieder so zurückzufahren und eher so auf Klasse statt Masse zu gehen. Ja.
Das geht mir ähnlich. Also vor allem bei Büchern ist es so, dass ich mir Bücher kaufe, weil ich mir, wenn ich die Bücher dann lese, in der Zukunft etwas davon verspreche. Also man saved sich das erstmal, man hat dann erstmal das Buch stehen, wobei es, glaube ich, bei Büchern, die es einmal gibt, gar nicht so kritisch ist, dass es die irgendwann mal nicht mehr gibt, weil Bücher jetzt auch nicht der Zensur unterliegen und im Preis auch nicht schwanken können und der Büchermarkt eigentlich relativ streng reguliert ist. Da habe ich nicht so diese FOMOs, dass ich da jetzt irgendetwas verlieren oder irgendwas nicht bekommen könnte. Aber ich würde euch mal fragen, denn letztlich ist ja das Kaufen von physische Medien müssen erstmal gekauft werden, das ist erstmal klar. So, man muss dafür erstmal irgendwie Geld investieren und das ist manchmal nicht wenig und das ist ja auch einfach eine Form des Konsums, denn auch diese physischen Medien, die werden ja, und das kann man kritisch reflektieren, ja auch irgendwie nach allen Künsten der Marktwirtschaft ja an den Mann gebracht oder eben an die Frau und sollen natürlich auch irgendwie ein gewisses Kapital erwirtschaften und werden dadurch eben auch attraktiv irgendwie angeboten, in besonderen Editionen, in besonderen Qualitäten, DVD, Blu-ray, 4K und so weiter und so fort. Da werden ja auch Märkte erschlossen, die dann, wie gesagt, irgendwie ein bisschen was abschöpfen sollen. Auch wenn das Konsum ist und man das jetzt irgendwie mit einer progressiv linken Lesart kritisch reflektieren oder kommentieren könnte, stiftet man durch diesen Konsum auch irgendwo, sei es jetzt Film, Musik, Buch, egal, stiftet man daraus auch irgendwo Identität für sich selbst?
Ja. Also mir geht das total so. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich meine Filme, die ich so zu Hause habe, nach persönlichem Wert sozusagen kuratiere und da eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Wert darauf lege, das als eine Art Geldanlage zu sehen, wie das vielleicht früher dann auch teilweise in bestimmten Situationen der Fall war. Ne? Also, dass man unbedingt das Mediabook braucht oder dass man unbedingt, ich habe mich tatsächlich letztens mal auch geärgert, trotzdem ist man immer noch in diesem Mindset drin, als ich gesehen habe, dass eine Andrei Tarkovsky-Box, die ich mal gesucht habe, auf eBay für 2000 Euro verkauft wird. Und ich hatte mal die Chance, die für 200 zu kaufen und habe es damals natürlich nicht gemacht, weil ich mir dachte, du bist ja vollkommen irre, so viel Geld für eine Box auszugeben. Im Nachhinein hätte man es vielleicht machen können. Aber es gibt ja auch so andere Geschichten, wie ich habe zu Hause so eine Box von Wong Kar-wai stehen, die ist auch 150 wert. Aber das ist jetzt auch, ich würde nicht mehr sagen, dass ich das heutzutage nach so einem monetären Wert machen würde. Ganz im Gegenteil, ich habe bei einigen Filmen sogar drüber nachgedacht, die würde ich gerne hier haben, aber ich brauche es nicht als Mediabook. Vielleicht verkaufe ich sogar das Mediabook und hole mir die normale Blu-ray stattdessen rein. Bei dem Suspiria Remake zum Beispiel geht mir das so. Den habe ich damals zugeschickt bekommen, glaube ich, weil ich einen Text drüber geschrieben habe. Grüße an die Nacht der lebenden Texte, an Wolfgang. Und genau, das...
Volker,
genau, nicht Volker. Oh Gott, ey. Das ist ja peinlich, ey. Ah, hört das eh nicht. Und von daher, ist das schon identitätsstiftend auf eine Art und Weise, dass ich schon die Sachen da haben möchte, die irgendwie, die mir wichtig für mich erscheinen, sage ich mal so, ja. Falls das die Frage beantwortet. Vielleicht wolltest du auch auf einen anderen Punkt hinaus.
Nee, also ich wollte, es war schon eine rhetorische Frage. Ich habe es ja jetzt schon zugehört und konnte mir schon denken, okay, auf welchen Dampfer das hinauslaufen wird. Aber ich wollte das einfach nochmal so ein bisschen markieren, indem ihr nochmal mir eine Antwort leistet. Ob ihr daraus auch irgendwie Identität schöpft, wenn ihr jetzt Album ABC oder Film XYZ, vielleicht auch ganze Filmreihen, Regisseure und so weiter und so fort, die eine gewisse Zugehörigkeit irgendwie ausstellen, selbst anschafft, selbst besitzt und dann eben auch selbst irgendwie kauft. Hast du das auch gemacht, Basti?
Ich glaube nicht nur, ich werde es auch wahrscheinlich so gemacht haben, aber ich denke eher so unbewusst, ohne es mit dem Kauf zu wollen, nenne ich es jetzt mal so. Also sprich, was ihr vorhin auch angesprochen hattet, auch zu Studizeiten war es bei mir ähnlich. Ich habe halt auch dann damals eher statt Filme oder so, ich habe sehr, sehr viel Musik damals gekauft und gekauft, beziehungsweise bin ich ehrlich, auch sehr, sehr viel nicht gekauft gehört, aber weil man halt natürlich auch Einflüsse sich holen wollte, man wollte schauen, gucken, vor allem wie gesagt hören und da aber auch im Bereich, wie jetzt in meinem beispielsweise auch das beim Thema Instrumente ist natürlich auch so, weiß nicht, ob das jetzt ein Medium ist, aber hat es natürlich auch viel damit zu tun, wie du Sachen kaufst, wann du Sachen kaufst, wenn du es brauchst wirklich oder wenn du einfach nur Lust drauf hast, weil du denkst, ja, ich brauche das jetzt unbedingt, weil das dann halt besser klingt oder wie auch immer, ne? Also all solche Dinge, die man sich dann natürlich auch immer gerne schönredet beim Bezahlen. Und absolut. Aber ja, so grundsätzlich ist es natürlich eigentlich auch schon so, dass man auch so gewisse Impulskäufe tätigt, bin ich ehrlich, und das tue ich auch bis heute. Sei es bei, also mittlerweile ehrlich gesagt zum Glück nicht mehr so häufig, bei Platten beispielsweise, habe ich jahrelang sehr, sehr viele Impulskäufe getätigt, wie du es auch schon angesprochen hattest, da gibt es, weiß ich nicht, ein neues Album kommt raus, gibt's aber eine Pressung, die ist nur 500 Mal erhältlich. Denke ich mir, Basti, na klar. Na. Und ab in den Warenkorb, ne? Aber na halt.
Nummer 59
so,
ist hier.
So sieht's aus, Freunde. Nummer 49, ne? Ja. Und dann schön bei Discogs hier mit protzen und denken, geil, ne? Und ja, natürlich kann man da auch immer ziemlich gut gucken, wie sind die Preise, aber ich sag mal, guter Freund von mir, kennt ihr beide auch, der forciert das alles noch wesentlich strenger und hat nur diesen Fokus darauf, wo ich mir denke, das ist es dann für mich auch nicht mehr. Das ist dann trotzdem ja immer noch, ich sag mal, ein Medium, was ich auch konsumieren möchte, auch nicht nur dann stehen haben will, falls ich es irgendwann mal verkaufen will, sondern es ist halt klar, ist es auch schön, irgendwo zu sehen, man hat es im Plattenregal stehen oder auch CDs oder wie bei mir jetzt auch jetzt seit ein paar Jahren, was Bücher angeht, vor allem so Graphic Novels oder auch Manga und so, lese ich gerade sehr, sehr viele. Und da bin ich beispielsweise auch einer, der, okay, ich finde irgendetwas gut. Ich habe da sogar ein perfektes Beispiel. Ich habe vor 3 Jahren, 4 Jahren, noch länger her, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwann mal Shining gelesen. Stephen King. So, dann sage ich mir, geil, ich brauche jetzt alle Bücher von Stephen King. Mhm. Habe ich alle bei eBay Kleinanzeigen? Habe ich irgendwo mir, was ich, S, Last Stand und wie sie alle heißen, alles irgendwo mir zusammengesucht. Natürlich, Bücher sind jetzt in der Form jetzt auch nicht so kostenintensiv, vor allem so Stephen King, die werden oft aufgelegt. Da gibt es, wie gesagt, die gibt es wie Sand am Meer. Aber trotzdem, es ist bis heute bei The Shining halt geblieben. Also sprich, ich hab kein weiteres Buch von Stephen King gelesen. Ich habe davon mittlerweile immer noch ein paar habe ich auch wieder verschenkt oder so, aber das sind halt solche Sachen, wo man, also ich habe ganz oft so einen inneren Anreiz, wo ich merke, okay, ja, ich finde das geil, jetzt brauche ich davon alles. Ja. Das ist dann wirklich, das ist dann so ein Impuls, wo ich dann merke, okay, da macht mein Hirn irgendwas, wo das dann so denkt, ja, egal, mach's dir jetzt. Und da bin ich aber mittlerweile, und das meinte ich ganz am Anfang wieder, auch mit den Interessen, wo man dann einfach immer guckt, was braucht man jetzt gerade wirklich, was ist fokussiert, was ist eher gerade eher so nebensächlich. Ich weiß nicht, wann ich mir meine letzte Schallplatte gekauft habe, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Dieses Jahr, ich glaube, doch jetzt vor kurzem auch, jetzt kann ich auch mal sagen, liebe Grüße an December Noir, habe ich von dem Sänger Lars, hat er mir sogar persönlich übergeben. Habe ich das letzte Album noch bekommen, was ich sehr, sehr gut finde, weil es nur noch sehr, sehr wenige Auflagen davon gab und eine davon, die Restbestände, haben wir uns dann mal kurz getroffen. Und das war jetzt beispielsweise, ich glaube, das war wirklich mein erstes Album dieses Jahr, was ich mir gekauft habe auf Platte. Ansonsten gerade echt nicht viel, was das angeht.
Hörst du trotzdem viel Musik über Streamingdienste oder hat das auch abgenommen?
Genau? Definitiv. Ja. Also ich würde ungefähr, ich würde schätzen, ich höre am Tag so zwischen 7 bis 10 Stunden Musik.
Echt, ja?
Ja, weil ich aber halt, dann? Ja, ich höre sehr, sehr viel auf Arbeit und dann abends beim Sport oder irgendwie, wenn ich mal zum Sport gehe. aber ansonsten ist es schon sehr, es ist omnipräsent, kann man schon sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Also muss ich auch sagen, dass das dann, und auch sehr breit, also ne, was heißt breit, aber ich bin momentan beispielsweise voll auf dem Fokus in maximal 2, 3 Genres und die wechseln aber halt auch immer mal, weil ich da mittlerweile auch, da sind wir wieder bei dem Streamingdienst, ich habe für mich jetzt seit langer Zeit, seit ein paar Jahren jetzt auch den Streamingdienst für mich entdeckt, der so ein bisschen wie Faust aufs Auge passt, der mich da auch sehr, sehr gut füttert in meinem Algorithmus, der einfach versteht, was ich höre, wie ich höre und wann ich es höre. Und das finde ich sehr, sehr entspannt und auch immer wieder sehr, sehr vielfältig und entdeckend, also neu entdeckend vor allem.
Okay. Also du würdest schon sagen, dass das für dich dann auch ein bewusstes Hören ist und nicht nur so ein, wie so ein Lagerfeuer, was im Hintergrund dann rumflackert.
Na, sowas habe ich im Garten. Im Garten habe ich so meine 2, 3 Playlists, die gehen 8 Stunden, die wechseln dann aber auch immer. Also sprich, das macht der Algorithmus, denke ich, oder die App hat alleine. Also sprich, da kommen immer Aktualisierungen rein, wahrscheinlich auch nach Hörverhalten oder so. Aber wenn ich jetzt aktiv Musik höre, dann höre ich die auch aktiv. Also das ist, oder beziehungsweise, naja, was heißt aktiv? Also beim Arbeiten arbeite ich und höre es halt wirklich auch nur, aber ich höre es ja trotzdem. Also irgendwo, ich merke, dass da irgendwas passiert in dem Album XY. Also, ja, ist schon.
Okay. Und wie ist das bei dir, Lukas? Aktiv, passiv, konsumieren, alles Mögliche?
Ja, also ich versuche schon, physische Medien, aber auch digitale Medien, das ist eigentlich egal, schon aktiv zu konsumieren. Also wenn ich Musik höre, dann widme ich mich der Musik, dann sitze ich auch in einem dunklen Raum mit meinem Handy in der Hand und guten Kopfhörern und höre mir das einfach an und höre mir manche Lieder auch mehrmals hintereinander an oder spiele über einzelne Stellen, wo mir die Instrumentik, irgendwie der Akkord, irgendwie, wo mir die Stelle gut gefällt, höre mir das gern auch mehrmals an, weil das dann schon irgendwie, irgendwie Resonanz erzeugt oder halt einfach schön ist, man das gut genießen kann, man es gut hören kann oder man gerade einfach in der Stimmung ist, irgendein Genre oder irgendein Lied, irgendeine Band, irgendwas auch immer, wieder und wieder zu hören. Aber ich mache das schon sehr bewusst. Ich höre wenig Radio. Während der Arbeit kann ich aus technischen Gründen keine Musik hören, die nur mir gefällt.
Ich glaube, deinen Schülern würde das gefallen eventuell.
Man kann hier und da, kann man schon mal Musik hören. Wir hören gerade klassische Balladen, also wirklich die Textart-Ballade, nicht das Musikstück-Ballade. Und da gibt es auch ganz lustige KI-Videos, die dann auch irgendwie mit Suno oder so, keine Werbung für die App, sicherlich vertont wurden. Und da sind dann schon ganz spaßige Experimente, die man mit Musik, sag ich mal, eher schon anachronistischen Textart-Ballade, ich glaube nicht, dass Balladen heutzutage noch irgendwie bei irgendwelchen Lyrikern hoch im Kurs stehen, zumindest nicht so wie in der Blütezeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts bei Schiller und Goethe, aber da kann man auch schon schön damit spielen und hören. Wir hören das dann auch beispielsweise jetzt mal im Unterricht sehr bewusst und sehr aktiv. Genauso versuche ich das auch mit dem Film zu handhaben, also dieses Binge-Watching oder ist Hauptsache es läuft was und ich mache nebenbei irgendwie sauber und feudel irgendwie Staub oder so, mag ich gar nicht. Da höre ich eher Podcasts. Das ist dann eher so meine Nebenbei-Beschäftigung, da hört man dann zu, kann im Thema drin sein und irgendwie so der Körper läuft dann so auf Autopilot und man macht dann irgendwas und muss jetzt eigentlich nur zuhören und irgendeiner Stimme folgen und muss jetzt nicht aktiv irgendwas entdecken an Musik, an Film, was ja wirklich schon irgendwie komplexe Werke sind, als jetzt irgendwie ein Gespräch zwischen zwei zu irgendeinem Thema, wo man, sage ich mal, in mehreren Minuten über ein Thema quatscht, wo jetzt kein großer Wechsel entsteht und so weiter, was halt nicht wirklich fordernd ist. Aber abseits dessen, ja, bin ich wirklich ein aktiver Hörer, würde ich sagen, oder halt eben Zuschauer. Und ich suche das auch. Also ich nehme mir dann auch die Zeit und möchte mir auch die Zeit nehmen, dann eben zu hören oder zu sehen. Beispielsweise auch, wenn ich ins Kino gehe. Also das ist ja das beste Beispiel dafür und das ist vielleicht, wenn wir beim Film bleiben, die Blüte des aktiven Erlebens, des aktiven Zuschauens, wenn es vielleicht um Filmkunst geht. Zumindest, wenn man ja so der cineastischen Kaste glaubt, ist ja irgendwie das Kino noch ein bewahrenswertes Dispositiv, in dem man Film sicherlich so gut erleben kann wie in keinem anderen Setting. Und das wird dann auch hier und wieder oder hin und wieder gesucht. Nicht oft, es könnte öfters sein, sicherlich. Aber auch das ist ja ein weiteres Indiz dafür, dass wir alle drei, denke ich mal, uns auch, denke ich mal, eher auf die Seite des aktiven Schlagens als des passiven und als des rein konsumtivens, das jetzt irgendwie darauf abzielt, zu unterhalten und dann aber auch wieder zu vergessen, weil man dann sich irgendwie doch schon dem nächsten Projekt, dem nächsten Werk widmet und irgendwie schnell ins Vergessen tritt, sondern ja, bei mir ist das dann eher, man guckt was, macht sich darüber vielleicht auch sogar eine Platte, beschäftigt sich damit, guckt dann vielleicht innerhalb irgendeines Oeuvres oder irgendeines Werks oder irgendeiner Mehrteiligkeit, guckt man dann verwandte Sachen, die dazu irgendeinen Bezug haben und ja, baut sich halt so ein kleines Netzwerk auf. Das ist schon längst passiert und damit bin ich auch ganz zufrieden. Und das kann jetzt so Stück für Stück hier und da mal erweitert werden, aber ich bin auch ein großer Freund des Wiedererlebens. Also ich mag wirklich Dinge wiederzusehen und wiederzuhören und wiederzuhören. Also da bin ich ein ganz, ganz großer Wiederholungstäter und ich muss mich eher dazu konditionieren oder dazu ermutigen, guck doch auch mal was Neues. Warum guckst du denn immer den Scheiß, den du schon tausendmal gesehen hast? Aber ich finde, das hat irgendwie auch was. Und das Erlebnis damit und das Durchdringen und das Begreifen, das endet irgendwie dann auch fast nie, würde ich sagen. Ich würde sagen, bei Herr der Ringe, da bin ich schon irgendwie an einer Stelle angekommen, okay, da gibt es jetzt nicht mehr. Das ist eher dann so ein Guilty Pleasure, den man sich hingeben kann, wie so eine warme Dusche. Ist einfach schön. Aber es gibt dann durchaus Filme, die nach jedem Schauen immer besser geworden sind. Und die möchte ich dann auch immer wieder gucken. Und das hält mich so ein bisschen davon ab, beispielsweise meine Liste bei Letterboxd irgendwie zu füllen, dass ich jetzt nicht 2000 oder 3000 Filme habe, sondern da irgendwie bei 1000 Filmen und ein paar 70 rumkrauche. Und man sich sagt, naja, komm, aber wenn du jetzt der Filmexperte bist und dich hier wirklich mit Filmen beschäftigen willst, dann müssen das aber schon 2000, 3000 sein. Ne? Guck dir mal hier die Großen an. Also wenn du da mitreden möchtest, wird dann auch so ein klarer Elitarismus draus. Dann muss da irgendwie, also auf der quantitativen Ebene, mehr da sein. Ja, wobei ich dann eher ein Fan der Qualität bin und nicht der Quantität, wobei irgendwie sicherlich in dem Gebiet sich das sicherlich die Waage halten muss, wenn man jetzt nur drei Filme kennt, wäre auch irgendwie blöd, wenn man über Filme sprechen möchte, aber ja, um es kurz zu halten, ich bin ein aktiver Mensch.
Ja. Das war auch so eine Sache, die ich vorhin zu deiner Frage noch sagen wollte, mit der Identitätskonstruktion über die Medien, die man so sich selbst anschafft. Das war im Studium bei mir auf jeden Fall auch so. Also so dieser Gedanke, ja, du bist ja angehender Filmwissenschaftler, dementsprechend brauchst du natürlich auch ein volles Regal mit allem Möglichen drin, ne? Und man hat sich dann damals auch von Stiegelecker dieses Video angeschaut, wo er seine Blu-ray-Collection oder Filmkollektion mal vorgestellt hat und denkt sich, alter Falter, ey, unfassbar, hat er überhaupt keinen Platz für irgendwas anderes gefühlt mehr in seiner Wohnung. Und hat gesagt, ja, im Keller ist auch noch ganz viel. So, wie wir es jetzt gesehen haben. Ja. Aber ganz grundsätzlich, bei mir ging es ziemlich mit Streaming in Bezug darauf so ein kleines bisschen anders. Aber auch erst so im Verlaufe der letzten Zeit, Jahre irgendwie in gewisser Weise. Also ich habe schon natürlich öfters auch Streaming-Dienste immer mal wieder verwendet. Ich hatte auch schon alles Mögliche mal ausprobiert, außer jetzt Paramount, was so jetzt der neueste Big Player von allen ist. Aber ich hatte Abos schon bei Wow, bei Netflix, bei Disney Plus, Mubi, was ja so ein bisschen eher so das Cinephilen Streaming ist im Großen und Ganzen. Und ich bin in gewisser Weise schon irgendwie davon erschlagen worden, so, also von diesem großen Angebot. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich, glaube ich, eine ganze Zeit lang diese Medien immer unbewusster irgendwie konsumiert habe, beziehungsweise gefühlt immer die gleichen Gedankengänge dabei im Kopf hatte, so, ne? Also auch wenn es mal um eine Analyse eines Films oder die Vorbereitung auf einen Podcast geht, da war mir immer so bewusst, ja, du interessierst dich für Metamedialität, du musst jetzt gucken, was ist metamedial interessant an diesem Film in Bezug auf diesen Punkt, ne? Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Freude am Gucken von Filmen über einen bestimmten über eine bestimmte Zeitspanne hatte. Weil es auch immer, auch im privaten Konsum, jetzt unabhängig vom Podcast oder so, immer so dieses Gefühl gab, ja, du guckst jetzt diesen Film, aber auf der anderen Seite warten ja noch ganz, ganz viele andere, die danach kommen, theoretisch, ne? Und so ist diese reine Konzentration, das reine Aufgehen, die reine Lust am Schauen im Prinzip, wenn man so will, ist irgendwie eine ganze Zeit lang gar nicht mehr da gewesen. Und da musste ich auch mein Streaming-Angebot krass reduzieren und das alles wieder so ein bisschen, auf ein, zwei Sachen runterbrechen sozusagen. Also ich habe jetzt aktuell, auch keine Werbung natürlich, nur Amazon Prime Video, allein auf der Tatsache beruhen, dass man da halt auch Sachen, die bei anderen Sachen laufen, sich leihen kann, kaufen kann zum Teil. Aber so andere Streaming-Dienste wie Netflix oder sowas hat mich in den letzten Jahren gar nicht mehr wirklich berührt. Ich war auf Netflix dann mal unterwegs zwischenzeitlich und hatte das Gefühl, okay, hier findet ja mehr oder weniger entweder das statt, was du auf allem anderen auch findest. Du hast immer irgendwie einen Film von Denis Villeneuve mal dabei. Du hast immer mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas dabei. Du hast immer Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds und Charlize Theron tauchen sehr, sehr häufig auf, gerade in den Eigenproduktionen. Da sind natürlich auch tolle Sachen dabei. Und es gibt ja auch tolle Regisseure, die teilweise für diese Dienste dann arbeiten und ihre Sachen produzieren. Ich glaube, der neue Scorsese-Film erscheint beispielsweise bei Netflix. Habe ich gehört, der letzte ist ja bei Apple erschienen, außer im Kino, dann gab es natürlich eine Ausspielung, also Killers of the Flower Moon war das. Ja. Also es geht schon zu diesen Exklusivtiteln dann auch irgendwo hin und da bist du dann irgendwann an dem Punkt, okay, wenn ich zum Beispiel das machen möchte, wovon ihr beide auch schon gesprochen habt, ich möchte von einem Regisseur einfach mal alles sehen, ja, dann muss ich da mal wieder das abonnieren für einen Monat und da wieder hinspringen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie nie so richtig einfach, sich die Sachen einfach mal ranzuholen oder einen Dienst zu haben und einfach mal alles gucken zu können, was einen so interessiert. Und da sind physische Medien dann schon wieder eine sehr, sehr tolle Sache, wenn man den Anspruch hat, das alles zu sehen natürlich, ne? Wovon ich mich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr gelöst habe. Aber das erleichtert die Sache dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen, gerade weil man sie ja auch wieder verkaufen kann zur Not. Ja.
Oder du hast gerade Glück, dass du so ein Zeitfenster gerade abgreifst, weil so ging es mir nämlich letztes Jahr haben wir Nosferatu geguckt. Mhm. Letztes Jahr.
Ja.
Ne? Helft mir noch mal ganz kurz, wie war der Regisseur?
Robert Eggers.
Danke. Ne? Und der hat ja auch, da hattet ihr auch schon viele Sachen schon mal drüber gesprochen. Und ich kannte ja vorher, vor Nosferatu, kannte ich nur The Witch. Und zufälligerweise war aber zu der Zeit dann, ich glaube, Der Leuchtturm und Northman waren beide bei Amazon. dann könnte ich die dann nämlich noch nachgucken. Weil das war in der Form dann nämlich, weil dann war ich einmal in diesem Flow von diesem einen Regisseur. Also sprich, ich kannte halt The Witch, dann hatten wir halt Nosferatu zweimal geguckt. Und dann dachte ich, gut, okay, jetzt bist du eh einmal so drin. Und guckst nochmal, ah, okay, ach, das war Northman, ah, okay, und das war noch halt Leuchtturm. Und dann hatte ich die beiden Filme dann auch, das war, wie gesagt, ich glaube, ich war im Januar, war ich fertig mit, oder hat er noch welche Filme? Hat er noch einen Film gemacht?
Nee. Mhm. Er bringt Ende dieses Jahres
jetzt noch,
ne? einen neuen Film raus, was ja diese Wolfsmensch-Geschichte, so Werwolfsgeschichte genau. ist. Wolfman heißt er, glaube ich. Zumindest der Arbeitstitel, aber ja, kommt, soll dieses Jahr, glaube ich, kommen, ja.
Richtig, genau. Und das war zu dem Zeitpunkt allerdings ziemlich cool, muss ich sagen, weil du das alles in einem Streaming-Anbieter in der Form halt hattest. Und manchmal, aber ich gebe dir da absolut recht, bei vielen war es halt auch so, dass du dann entweder splitten musstest zwischen den Streaming-Diensten oder du musstest halt gucken oder wie auch immer. Und auch das Szenario, was du gerade beschrieben hast mit, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich hole euch mal kurz mit ab, wenn ich bin derzeit beispielsweise, bin ich gerade wieder sehr auf Serien. Ich bin gerade gar nicht mehr so viel Filme, sondern eher auf Serien, weil folgendes Szenario immer wieder bei mir eingetreten ist. Wie gesagt, tagsüber war man arbeiten, dann kommt man nach Hause, hat Familie, Kind, wie auch immer. Je nach Wochentag, sage ich jetzt mal, oder je nachdem, halt was auch sonst immer noch so abends zu tun war, saß man dann irgendwann mal auf der Couch, macht, wie gesagt, Plattform XY an und dann geht's los. Dann geht's wupp, 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 wupp und dann immer so weiter. Und so 10 Minuten rum, 20 Minuten rum. Irgendwann kommt die Frau auch schon auch mit wieder ins Wohnzimmer, weil sie das Kind halt zum Schlafen gebracht hat, setzt sich mit auf die Couch und du bist immer noch am Gucken. Und denkst, ja, was gucke ich jetzt? So, in der Zeit meine Frau schon Kopfhörer auf, hat schon das iPad, guckt schon selber irgendwas, was sie gerade guckt und ich so, das gibt's doch jetzt alles nicht, ne? Und ich bin immer noch unentschlossen. Ich bin unentschlossen, weil einfach dieser so diese, wenn ich diesen Bildschirm sehe und da sind so und da sind 30 Filme gerade zu sehen, ne? Je nach Genre oder je nachdem, dann denkt man sich, oh, den, oh nee, den auch nicht, oh, den auch nicht. Oh, puh, ja, was mache ich jetzt? Und deswegen und da muss ich sagen, da kommen wir aber bestimmt auch später noch zu den Problemen oder irgendwas. Wenn man natürlich so eine Überangebotsauswahl hat, das war jetzt ein komisches Wort, aber egal. Also wenn man dieses Überangebot hat und sich nicht entscheiden kann oder auch nicht will, verplempert man ja so viel Zeit, so viel Möglichkeit, Zeit auch anders zu verwerten oder wie auch immer oder halt auch zu nutzen. Und das finde ich bei Serien natürlich, da ist die Schwelle niedriger. Also sprich, wenn du einmal in der Serie bist, ich habe jetzt letztens sehr, sehr gute Serien meiner Meinung nach geguckt. Ich hatte jetzt beispielsweise viele Miniserien geguckt oder auch die beiden längeren jetzt war beispielsweise Yellowstone oder auch die neue The Boys Staffel. Gut, okay, die kommen jetzt halt alle so nach und nach. Aber sprich, dann war man immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal beschäftigt, klingt jetzt auch eigentlich wieder negativ, weil man soll es ja auch bewusst gucken, aber es kamen jetzt auch ziemlich viele Sachen, die mich sehr angeturnt haben, also sprich auf auch dieses Your Friends and Neighbors auf Apple TV von Josh Hamm, die neue, wo ich die erste Staffel sensationell fand oder wie gesagt mehrere. So und jetzt halt momentan gucke ich gerade auch mit meiner Frau zusammen, weil es thematisch auch sehr, sehr gut passt, von HBO The Pitt. Fantastische Serie. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und da fällt es dann halt einfach. Ja? Oder denkt man immer schon, dann sitze ich auf dem Sofa und warte, dass meine Frau kommt. Dass wir weiter gucken können. Ne? Und das ist dann halt was, ist eine ganz andere Dynamik drin. Als dass man dann halt guckt, okay, ja, boah, Mist, was gucke ich jetzt? Ja, das ist schon komisch manchmal. Ja.
Ginge aber auch physisch, ne?
Ja, na sicher.
Bei manchen Sachen zumindest. Also jetzt bei diesen Streaming-Dienst-exklusiven Sachen wahrscheinlich eher nicht. Better Call Saul, ich weiß gar nicht, ob es da eine Blu-ray-Box oder sowas gibt, aber das ist ja eine Netflix-Produktion, glaube ich, ne? Das gibt es ja für einige Sachen, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel bei Sachen, die noch neuer sind, keine Ahnung, Succession oder sowas.
Ich habe das nicht gesehen, aber das war soll auch sehr gut sein, kenne ich noch nicht.
Und so, ne? Für die Älteren, klar, The Wire, Breaking Bad und sowas, das gibt es ja alles, Game of Thrones. Aber bei den Neueren ist das dann, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, da wirklich physische Veröffentlichungen zu bekommen, ne? Sag ich mal.
Ich denke ja, weil die ja auch erstmal so einen gewissen Rücklauf haben. Ne? Wann kam Marty Supreme in die Kinos?
Ja, jetzt
vor ein paar 8 Wochen.
Ja.
8 Wochen. So, jetzt kommt es schon mal bei Amazon. Also ich denke mal, jetzt wird er ja wahrscheinlich auch irgendwann dann physisch oder steht er schon in Läden?
Ende des Monats.
Ende des Monats. Ne? Und so denke ich mal, wenn jetzt gerade eine Serie gerade anläuft oder so wie heute, Nick, gestern, wenn eine abgeschlossen ist, wie die aktuelle The Boys, sprich, dann wird die im Sommer, denke ich mal, frühestens raus sein. Und das ist aber auch wieder so ein Punkt, Verfügbarkeit, oh, alle haben es schon geguckt, ja, warte ich jetzt auf mein physisches Medium, naja, das ist halt, ja, die Leute wollen nicht mehr warten, das ist leider so, können nicht mehr warten, wollen nicht mehr, weiß ich nicht.
Also ich habe ja letztens auch mal eine Serie wieder angefangen, allerdings war es ja eine, die ich schon mal wieder oder schon in meiner Jugend mal geschaut habe. Wir hatten da auch mal ganz kurz hier drüber gesprochen, es war Supernatural.
Ging voll an mir vorbei.
Das ist diese Serie von den beiden Winchester-Brüdern, die Dämonen jagen. Und das war tatsächlich am Anfang auch ganz cool, aber ich habe dann im Verlauf meiner Rezeptionserfahrung auch gemerkt, dass das auch eher zu so einem Lagerfeuer-Hintergrund geworden ist dann irgendwann, ne? Also ich sag mal so, die erste Staffel war ich noch relativ nah dabei sozusagen. Ich glaube auch, weil das tatsächlich Sachen waren oder Folgen waren, die ich damals schon mal geguckt habe. Ich habe damals schon die erste oder zweite Staffel, glaube ich, geschaut. Und irgendwann hat sich's aber verloren und man hat auch gemerkt, dass es auch ästhetisch nicht mehr so einen Eindruck gemacht hat, sage ich mal so, ne? Also das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, ist jetzt ein sehr hoher Vergleich, sag ich mal, aber mit einem Film von Stanley Kubrick, wo du eigentlich gar nicht weggucken kannst, weil jedes Bild gefühlt so ein neues Erlebnis wieder ist, ne, dass du dich da reinlesen kannst und dich damit beschäftigen kannst und sowas. Das ist etwas, was Fernsehserien für meine Begriffe eigentlich noch nie in dieser Qualität so wirklich hatten, wenn ich mich an die erinnere, die ich vielleicht mit Abstrichen Breaking Bad, würde ich sagen.
Nee, ich habe noch eine. Okay. Aber ja. Erzähl erst mal.
Und natürlich gut Twin Peaks, ne? Aber Twin Peaks ist ja eher in so einer Fernsehserien-Ästhetik auch, dann kommt daher und so eine Metakritik daran. Und da würde ich sagen, dass schon Filme, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in so eine Film- gegen Serien-Diskussion abdriften und so, es soll ja um physische Medien gehen. Dass es da so ein bisschen für meine persönliche Seherfahrung dann immer noch so das schönere Erleben ist, sage ich mal. Ich habe aber auch keine Serien oder sowas auf Blu-ray mehr irgendwann mal gekauft. Außer Twin Peaks, stimmt, tatsächlich. Und die erste Staffel von True Detective. Aber die auch noch nie hundertprozentig durchgeschaut, lustigerweise. Also da scheint es auch irgendwie nicht, scheinen physische Medien in meiner Warte zumindest auch nicht das zu befördern, dass man sich die Sachen dann nochmal intensiver anguckt. Das muss ich dann schon zugeben, wahrscheinlich, ja.
Na, ich hatte damals, also dieses Phänomen dazu war für mich beispielsweise bei Lost. Also Lost war
eine Fernseherfahrung dann aber, ne?
Ja, die kam auch, wo kam die? RTL 2 oder ProSieben?
Ich glaube ProSieben.
Habt ihr die geguckt im Fernsehen?
Ich habe es nicht geschaut, aber ich glaube, das kam auf ProSieben. Ich konnte das nicht gucken, weil meine Eltern damals nur einen Fernseher hatten. Und
ah, okay, ja, weil ich glaube, die war ja bis 2005, das war so Jugendzeit, die war ziemlich gut. Und, ja gut, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, ne? Aber ich habe, glaube ich, sogar auch noch Full House habe ich auf DVD.
Ach ja, guck mal.
Ja. Full House. Guckt?
Ja, nice. Also ich meine auf
nicht
auf,
nur einmal.
Aber ich meine auf DVD auch?
Ja, ganz okay. Oft. Ich wollte die letzten sogar mal meiner Tochter zeigen. Ach, guck mal. Ja, ich finde diese, hallo, das ist eine, aber eine, ja, eine wunderschöne Serie. Meiner Meinung nach auch bis heute. Also ich glaube, die kann man, da gab es ja irgendwann nochmal ein Spin-Off. Das habe ich nie geguckt.
Letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres kam dann Fuller House, ja.
Ja, aber die alten Folgen, da ist alles noch so schön. Alles Friede, Freude. Super. Fand ich damals schon immer gut. Aber ja.
Lass uns mal ein bisschen zurück zum Thema kommen. Jetzt haben wir so ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen mit physischen Medien gesprochen. Was denkt ihr denn, wo die heute so gesamtgesellschaftlich stehen? Haben physische Medien heutzutage in der breiten Gesellschaft oder so, gibt es da irgendwie einen Platz dafür oder seht ihr das als eine komplett schwindende Entwicklung im Endeffekt? Also nicht schwindende Entwicklung, aber dass physische Medien halt irgendwann im Zuge der Streaming-Revolution komplett verschwinden werden? Oder wird das eher verstärkt? Oder wie, was denkt ihr so? Oder reden wir erstmal über den jetzigen Stand vielleicht, bevor wir über Zukunftsaussichten sprechen.
Also ich glaube, dass nach jetzigem Stand physische Medien schon eher, ich sag's jetzt mal einfach, gesamtgesellschaftlich auf einem absteigenden Ast sind, dass die Zahlen der verkauften Datenträger auf allen verfügbaren Medien, also sei es sowohl CD als auch Film, zurückgeht. Ich glaube, das Buch ist das Einzige, das steigt seit ein paar Jahren.
Schallplatten steigen auch.
Okay.
Schallplatten steigen auch und CDs hatten zumindest vor 2 Jahren mal so eine Umsatzsteigerung von knapp 200%. Mhm. Ich weiß nicht, wie das aktuell aussieht, aber von 2024 weiß ich, dass es da mal so einen kurzen Anstieg gab. Mhm. Weiß nicht, ob das sich nochmal anders entwickelt oder in die gleiche Richtung weiterentwickelt hat, aber ja.
Und ich denke mal, gerade in der Musik haben es CDs wirklich schwer. Also das beobachte ich auch bei mir. Ich habe zwar CDs von Alben, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe, die ich gern gehört habe, aber aktuell ist es ja derzeit auch so, dass mit den einschlägigen Streaming-Plattformen es die Musik nicht nur in Hülle und Fülle gibt, sondern dass auch die Datenqualität durchaus besser ist als auf einer CD, wenn es jetzt irgendwie um audiophilen Genuss geht. Also auf so einer konventionellen CD, da haben wir, ja, weiß ich nicht, irgendein MP3-Format und das ist halt so von der Datenqualität nicht so super und beispielsweise jetzt Apple Music oder auch jetzt Spotify bietet Lossless an, dann gibt es noch Tidal, die noch gemasterte Versionen anbieten und wenn einem das mit teuren Kopfhörern oder guten Lautsprechern wichtig ist, dann ist das Kaufargument dann nochmal, auch durch die natürlich Verfügbarkeit von Tausenden oder Hunderttausend Millionen Liedern, eher auf Seiten der Streaming-Plattform und das kann ich auch verstehen, da kann ich jetzt auch keine Lanze für die ganz normale CD brechen. Ich finde, bei Vinyl ist es vielleicht nochmal was anderes. Da hat man ja wirklich es nochmal mit ganz anderen Werten zu tun, die jetzt nichts mit Qualität oder mit Praktikabilität oder mit Einfachheit zu tun haben, sondern da macht man es sich ja bewusst, sage ich mal, schwer, um sich irgendwie zu entschleunigen oder zu entkoppeln und da irgendwie fast schon ein Ritual oder so eine Art vielleicht auch Hobby draus zu machen. Deswegen, ich glaube, in der Musik ist es relativ eindeutig. Im Film, ja, da verkommen, denke ich mal, physische Datenträger, also CDs, Blu-rays, auch immer mehr zu so einem Nischendasein. Wenn man das in den typischen Drogerien sieht, in den Fachmärkten sieht, wo CDs und Blu-rays und DVDs verkauft werden, kann man ja beobachten, dass da die Auswahl und das Sortiment in den letzten Jahren, also ich würde sagen in den letzten 3 bis 4 Jahren, deutlich geschrumpft ist. Das ist für uns drei jetzt natürlich irgendwie schade zu beobachten. Ich kann das teilweise verstehen, gesamtgesellschaftlich. Für uns persönlich ist das natürlich dann irgendwie als Verfechter der physischen Medien, als die wir, denke ich mal, heute hier schon irgendwie zu 60, 70, 80, 90% sitzen, ist es natürlich schon irgendwie bedauernswert. Zumindest können wir, denke ich mal, dafür gute Argumente finden, weshalb, ja, denke ich mal, jetzt die Sammlung an DVDs oder Blu-rays, die heutzutage in den Stuben stehen, eher, weiß ich nicht, Hipstern, Nerds, irgendwelchen Geeks gehören, die dafür halt ein Faible haben, die sich bewusst dafür entscheiden, okay, ich möchte mir genau den Aufwand machen, ich möchte genau, sage ich mal, zu diesem elitären Kreis gehören, die halt noch ein wunderbar ausgewähltes und sortiertes und geputztes und geschütztes DVD-Regal haben, damit da, und das gefällt mir und das gefällt euch vielleicht natürlich auch, da dann die Leute davor stehen und sagen, Mensch, das gefällt mir aber und das ist noch gut und was hast du denn und so weiter, ist natürlich dann schon auch eine Form, wo wir dann, um jetzt nochmal ganz kurz zur Identität zurückzukommen, unsere Identität auslagern. Ja? Also wir wollen natürlich nicht irgendwie stets präsent irgendwelche Filme haben, die in Streaming-Plattformen verfügbar sind oder die wir halt so mögen, sondern wir lagern das aus, indem wir es uns kaufen und sagen, okay, der Film gehört zu mir, wir bringen das miteinander in Verbindung.
Du stellst ja auch da dann, ne? In der Form. Also sprich, wenn du den im Regal stehen hast und jemand, ich sag mal, zu jemand Fremdes kommt zu dir und der guckt erstmal auf dein Regal und dann sieht er ja, ah, okay, sind da jetzt Bücher und DVDs oder sind da
ne? Oder du ungefragt darauf hinweist, stellt sich so daneben. Ja, hier ist übrigens mein Regal mit Filmen. Ne? Vielleicht möchtest du ja mal durchstöbern.
Ja, aber so ist es. Ne? Oder auch, ich sag mal, das hängt ja schon grundsätzlich damit ja auch schon an. Ne? Wenn du in ein Wohnzimmer kommst von einem Freund oder von einem Fremden und dann siehst du, wie gesagt, ein Regal mit Büchern oder mit Schallplatten, denkst du, oh, okay, wow, ja, der hört Schallplatte. Ja, was für ein gebildeter Mann. Ja. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ne? Aber gut, manche stellen sich das wirklich nur als Deko hin. Kenne ich auch ganz viele, die sowas einfach nur denken, geil, okay, finde ich, sieht gut aus. Ich hatte wirklich mal, ich war mal in einer Wohnung, es ist aber schon 15 Jahre her, der hatte ein Plattenregal stehen, der hatte mehr Platten als ich heute, glaube ich. Hatte aber keinen Plattenspieler. Er hat keinen Plattenspieler, habe ich gesagt. Nicht so, was machst du mit den Platten? Na, die sehen doch schick aus, das ist nicht so okay, ja, aber wo hast du die her? Hat er gemeint, ich habe die irgendwann mal von meinem Vater oder Opa oder irgendwas. Da war es so rein, da waren auch wirklich richtig alte Lamellen drin. Ne? Also jetzt nicht ganz, ganz alter, aber schon so, wo du denkst, ja gut, okay, das ist dann wahrscheinlich wirklich nur Deko. Also sprich hier irgendwelcher Schlager und das würde er wahrscheinlich auch niemals hören. Das sieht einfach wirklich nur Deko-mäßig aus. Ne? Also nicht, okay, ich gehe jetzt gezielt irgendwo hin oder irgendwo online und kaufe mir jetzt die Platte, weil ich die jetzt hören will, sondern das waren wahrscheinlich irgendwelche Haushaltsauflösungen oder so und er dachte sich, geil, lege ich mir ins Regal.
Ja, das gut aussieht. Ja, ich bin mir da immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das Ganze heutzutage bewerten soll, weil ich auf der einen Seite eigentlich auch diese schwindenden Filme im Regal in irgendwelchen großen Elektronikmärkten sehe und das auch natürlich sehr schade finde. Auf der anderen Seite ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich irgendwie, wahrscheinlich auch, weil ich in einer bestimmten Bubble lebe, erstaunlich viele Hinweise irgendwie darauf bekomme, dass es so einen Aufschwung von physischen Medien gibt. Lustigerweise eigentlich fast überall, außer im Filmbereich. Lustigerweise. Also das, klar, also diese Zahl, dass Schallplatten steigen, da haben die Verkäufe, glaube ich, im letzten Jahr das erste Mal in den USA die Milliardengrenze geknackt. Also das steigt schon irgendwie. Mit CDs ist es anders natürlich, da gab es diesen kleinen Aufschwung mal kurz, ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine nachhaltige Entwicklung ist. Ich habe tatsächlich auch mal wieder drüber nachgedacht, mir CDs zu kaufen, einfach weil ich die dann auch im Auto hören kann und vielleicht wieder so in dieses bewusstere Hören dann irgendwie bei Musik reinkomme, weil das ist bei mir zumindest echt irgendwie ein Problem und ich kann das irgendwie nicht so richtig genießen über früher Spotify, Tidal habe ich mir dann mittlerweile auch irgendwann mal geholt, weil ich diese Playlists, die da drin hatten, einfach auch nochmal schöner fand. Also die haben da so eigens kuratierte wirklich Playlists auch, die also nicht rein algorithmisch bestimmt sind und so. Und das fand ich ganz schön, um einfach neue Sachen dann auch zu entdecken und so. Im Buchbereich natürlich geht das ganz stark nach oben. Also es gibt ja so Tendenzen auf jedem möglichen sozialen Medium, BookTok, Bookstagram, BookTube und sowas. Ne? Gibt es ja alle möglichen Leute, die da ihre gelesenen Bücher vorstellen und über Bücher reden. Wir haben es im Audiobereich ja mit Schallplatten, CDs, da finde ich das auch ganz spannend, dass man zum Beispiel so große Märkte wie den Amoeba Music Store hat, den es ja in Los Angeles gibt, das ist so einer der größten Plattenläden, legendärsten Plattenläden, die es so auf der Welt gibt, die machen seit Jahren irgendwie so ein Format, was sie auf YouTube promoten, dass irgendwelche berühmten, sei es Musiker oder irgendwelche anderen Prominenten in diesen Laden reingehen.
Ach, dieses What's in my bag?
Genau, oder? Richtig.
Ah, dann okay. Ach, das kommt von denen?
Das kommt von denen, ja. Okay. Platten rausholen und dann darüber sprechen. Also ich habe das mal kennengelernt über einen Schauspieler, der mal dort war. Und Zane Lowe, der den Podcast von Apple Music ja leitet und damit den ganzen neuen oder Künstlern immer spricht, die eben neue Alben promoten und so weiter und so fort, der war da auch mal drin. Bei physischen Medien wie Spielen sehe ich da auch so eine gewisse Entwicklung irgendwie hin zu Retro-Gaming zurück, gerade weil viele Menschen wohl mit diesen Abo-Modellen bei PlayStation Plus und so weiter und so fort nicht so richtig zufrieden sind. Also das geht mir zum Teil auch tatsächlich so, dass ich dann diesen Beitrag zahle, der jetzt gar nicht mal so viel ist im Großen und Ganzen, aber ich kriege dann jeden Monat diese drei Spiele. Und wenn ich ehrlich bin, von denen zocke ich eigentlich nie irgendeins.
Nicht?
Irgendwann jetzt aktuell? Vielleicht mal. Ich weiß, jetzt ist letztens mal dieses, auch keine Werbung, wir kriegen hierfür gar nichts Werbung, dieses Wuchang Fallen Feathers da veröffentlicht worden, da gucke ich mit Sicherheit mal rein.
Ach so, ich dachte jetzt eben FIFA 26, also oder FC 26 so, ist jetzt.
Ja gut, das ist die Saison vorbei, das ist.
Ach so, okay, sorry. Gut.
Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mal. Da füge ich eigentlich immer alle drei hinzu, aber eigentlich wird diese Bibliothek nur immer voller und da sind auch viele Sachen drin, von denen ich jetzt schon weiß, ich werde das niemals spielen. Und gleichzeitig dieses Always-Online-Sein sozusagen ist für viele Menschen ein Problem. Und da gibt es aber auch so einen Trend, so einen kleinen Trend zumindest in der Nische hin zu Retro-Gaming. Und auch wenn wir jetzt wieder auf unsere guten Brettspiele zurückgehen, ich finde es interessant, dass es in den letzten Jahren so einen Schachboom gab.
Gab es?
Ja, über die Botest-Zwillinge auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt. Mega Riesenkanal. Mhm. Und das gefühlt jeder, mit dem ich spreche, mittlerweile weiß, wer Magnus Carlsen ist. Mhm. Wisst ihr, wer das ist?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, sagst du. Genau. Hättest du vor 10 Jahren gewusst, wer der Schachweltmeister ist?
Ja. Oder, ich war damals auch schon in der Schule, ich war sogar in irgendeiner Schachmannschaft. Also ich habe früher auch Schach gespielt. Ich hätte nur nicht gedacht, dass heute noch Leute Schach spielen. Deswegen bin ich gerade so, dass das überhaupt noch Leute spielen können.
Also, ich habe schon mehrere, auch aus dem engen Freundeskreis tatsächlich gehabt, dass Leute zu mir hingekommen sind und mit mir Schach spielen wollten oder mir das beibringen wollten, weil ich kann es ja nicht. So, ne?
Ach so, ich okay. Spielt, so nee, ich kenne keinen aus meinem Freundeskreis, der Schach spielen kann. Keinen.
Ja, okay. Ja.
Interessant, aber gut, cool.
Und die Zahlen sind im Filmbereich natürlich rückläufig, aber auch da gibt es so ähnliche Formate, die man online immer mal wieder findet. Also ihr kennt ja vielleicht das Criterion Closet von Criterion Collection. Das ist also Criterion ist so ein auch DVD- und Blu-ray-Versand aus den USA. Die haben auch einen Streaming-Dienst, The Criterion Channel. Den gibt es aber allerdings nur in den USA oder halt mit VPN hier empfangbar. Und die haben auf YouTube und Instagram dieses Format Criterion Closet, wo halt irgendwelche aktuellen Regisseure, Schauspieler, die gerade einen Film im Kino haben, dort reingehen und auch so ähnlich wie dieses What's in My Bag Format bei Amoeba Sachen raussuchen, bestimmte Filme raussuchen, darüber sprechen, die sich in die Tasche packen und dann damit dann nach Hause gehen. Ne? Oder ein ähnliches Format gibt's auch in Frankreich bei dem Online-Magazin Konbini. Das habe ich mal zufällig gesehen. Da war Denis Villeneuve auch mal in so einer riesen Videothek und hat sich da Filme rausgesucht und so.
Cool.
Ne? Das sind so Sachen. Und da, wo ich mir gedacht habe, das wird jetzt aber schon irgendwie so ein kleines bisschen aktueller, war als Alicia Joe letztens darüber gesprochen hat. Auch eine riesen YouTuberin, eine Deutsche, die über verschiedene gesellschaftspolitische Themen spricht. Sie hat zum Beispiel letztens mal ein Video darüber gemacht, warum die jungen Menschen in Deutschland, gerade Kinder dann natürlich, immer mehr das Schwimmen verlernen und wie wenig eigentlich die Infrastruktur hier geschaffen wird, dass sowas wirklich gefördert wird hier in Deutschland. Und die hat mal ein Video drüber gemacht, warum Streaming immer schlechter wird und so. Ne? Und da hat sie viele Sachen angesprochen, die wir hier auch schon gerade zum Thema hatten. Also das Angebot, was immer so ein bisschen gleicher wird, was so ein bisschen egaler wird, dann gleichzeitig dass du immer höhere Preise dann hast, dann teilweise dafür bezahlen musst, dass du auch ohne Werbung das Ganze genießen kannst und so, ne? Und da hat sie dann auch gesagt, dass sie eigentlich früher mal alles hatte, das Ganze alles gekündigt hat und sich stattdessen einen Bibliotheksausweis geholt hat, weil man kann ja zum Beispiel auch hier in Erfurt in die Bibliothek und sich die Sachen ausleihen.
Korrekt.
Ne? Das kostet schon 20 Euro im Jahr.
Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, stimmt. Ja, das stimmt.
Kleiner Tipp, auch wenn ich hier eher für physische Medien votieren würde, man kann mit diesem Bibliotheksausweis übrigens auch einen Streamingdienst benutzen, der sich Filmfriend nennt. Sehr, sehr schöne Auswahl. Auch kuratiert übrigens. Kann ich sehr empfehlen. Hatte ich mal eine Zeit lang oder habe da mal reingeschaut. Also ich habe nur für ein Jahr habe ich so einen Ausweis mal gehabt, genau. Und weiß nicht. Und ich frage mich so ein bisschen, warum das gerade jetzt irgendwie so aufploppt oder warum das wieder so ein bisschen stärker wird. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie Thesen zu, warum das irgendwie sein könnte? Was macht, gibt es irgendwelche Sachen, die Streamingdienste, generell das Internet, irgendwelche Sachen irgendwie falsch machen oder was weiß ich, damit dann hier diese zumindest kleine Lücke zumindest mal entstanden ist oder entsteht?
Na, ich glaube, Basti hat das schon so ein bisschen was zu erzählt oder zumindest so ein bisschen was herausdeuten lassen. Basti, du hast gesagt, dass du manchmal so ein bisschen verzagst vor der schieren Auswahl der Streaming-Anbieter, sei es jetzt bei einem Streaming-Anbieter oder wenn man die Auswahl zwischen den Streaming-Anbietern hat, dass da schon irgendwie so eine Entscheidungserschöpfung entsteht, dass man sich einfach nicht mehr entscheiden kann, weil das Nutzungsverhalten oder das Gebrauchen dieser Medien vielleicht so ein bisschen hinter der technischen Entwicklung hinterherhing. Das heißt, liegt es jetzt auch irgendwie an unserer Generation und denen, die davor kamen. Vielleicht liegt es also ein bisschen an uns, dass wir noch gar nicht ja, die selektiven Skills oder gar nicht so eine Hierarchisierung oder Triage betreiben können, wenn es darum geht, okay, wähle bitte aus 10.000 Sachen das Beste aus, das du jetzt gucken möchtest. Das geht vielleicht bei einer Auswahl von 50 DVDs oder von 200 DVDs, ist es auch schon schwer, das merke ich selbst. Wobei ich auch mehr als 200 DVDs habe, aber so auf einen Blick kann ich jetzt hier vom Regal aus irgendwie 200 Filme überblicken und da tue ich mich auch manchmal schwer. Jetzt ist es bei den Streaming-Plattformen so, dass die sich auch differenziert haben, die sind sehr fragmentiert, hier gibt's das, dort gibt's das, alle wollen irgendwie monatlichen Obolus haben und man muss sich irgendwie dauernd entscheiden und dauernd gucken und dauernd ist was weg und dauernd ist was wieder da und dann ist es geschnitten und dann gibt's das hier nur in der Version und dann gibt's das hier nur in der Version in 4K oder in 1080p und so weiter, da wird's einem schon manchmal so ein bisschen, na nicht Angst und Bange, aber man ist halt manchmal, denke ich, einfach so ein bisschen naturgemäß überfordert, weil das jetzt doch ganz schön Knall auf Fall kam und man da schon irgendwie guckt, na wie war es denn früher und dann ist man natürlich irgendwie in so einer nostalgischen Verklärung gerne mal dazu bereit zu sagen, okay, ich möchte wieder ein paar Schritte zurückgehen, ich möchte mich ganz bewusst entschleunigen und greife dazu, was mir in meiner Kindheit, in meiner Jugend irgendwie gut getan hat und das waren dann halt irgendwelche Filme, die man immer und immer wieder gesehen hat, die einfach da waren, wo man sich nicht irgendwie im Vorhinein aussuchen musste, okay, welche Streaming-Plattform wähle ich und in welche Zeile oder in welche Kachel oder welche Mosaikstrukturen gehe ich jetzt genauer rein, um mir irgendwas vorschlagen zu lassen oder irgendwas zu suchen. Ich glaube, also das möchte ich dem Streaming nicht anlasten. Eigentlich ist das für viele Menschen eher eine größere Form der Teilhabe, dadurch, dass man zu wenig Geld oder einem gleichen Betrag ebenso viele Filme schauen und konsumieren kann, wie jemand, der sich mit ganz, 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 ganz viel Geld eine große Sammlung irgendwie erwirtschaftet hat, erkauft hat, hat man jetzt die Möglichkeit, mit einem monatlichen Betrag noch mehr Filme irgendwie dazu einen Zugang zu haben. Deswegen per se finde ich das gut und Streaming-Plattformen sorgen dafür, dass eben dieser elitäre Sammler und der Filmnerd, der sich vielleicht auch irgendwie seine Identität daraus stiftet, dass eben die Filmsammlung hat und viele Filme kennt und besitzt, dass denen so ein bisschen den Wind oder die eigene Identität so ein bisschen genommen wird. Dadurch, dass es jetzt eben Streaming-Plattformen gibt und jeder 12-Jährige wahrscheinlich mehr auf mehr Filme Zugriff hat. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist, aber unser Nutzungsverhalten hat sich vielleicht dahin noch nicht angepasst oder ist noch nicht so weit ausgereift, das unterstelle ich jetzt einfach mal der Allgemeinheit, das unterstelle ich natürlich auch mir, dass wir uns hin und wieder mal erwischen und einfach sagen, ja, irgendwie komme ich gerade damit nicht klar, ich komme zu keiner Auswahl und ich finde gerade nicht den passenden Film für mich, weil es halt irgendwie zu viel ist. Mhm. Ist ein Phänomen, das ich hier und da schon wieder mal beobachtet habe. Weil halt auch irgendwie das inzwischen so divers und wie gesagt eben fragmentiert und zergliedert und unterteilt ist und immer wieder irgendwas Neues aufploppt das mich zumindest ab und zu dazu bringt, dass ich sage, okay, komm, schau halt wieder Pusher 2. Da bist du zufrieden.
Ja. Ich glaube, es ist auch immer so ein, man kann das so ein bisschen mit einer Sinuskurve vergleichen. Also sprich, es gibt immer so Hoch und Tiefs und ich glaube, und da hatten wir auch das ja schon mal eben besprochen, dass mit den Verkaufszahlen beziehungsweise mit den Nutzen der jeweiligen Medien, ich denke, dass wir in einem Tief waren, was die physischen Medien angeht und dass wir jetzt gerade wieder auf dem Weg bergauf sind, dass würde ich damit begründen, dass vor allem der CD-Markt doch meines Erachtens, auch was ich jetzt so mitbekommen habe, beziehungsweise auch in gewissen Kolumnen und so auch gelesen habe, dass der gerade wieder kommt, weil das einfach jetzt gerade, ich vergleiche es mal so, die CD ist jetzt gerade das Medium, was es bei uns, ich nenne es mal vor 15 Jahren, die Schallplatte ist. Also sprich, es gibt gerade einen ganz großen Andrang, oder was heißt Andrang, aber es gibt ein großes Interesse, vor allem an Jugendlichen, 20 Jahre jünger, sage ich jetzt mal, die aber dann auch keine neuen CDs kaufen, weil die gibt es ja nicht mehr, sondern die sind auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs. Also sprich, die gucken nach gebrauchten CDs und sonst wie und schauen auf den Flohmärkten, was sie da alles so bekommen, was sie vielleicht noch nicht kennen. Und da denke ich, in der Zeit, wenn du welches Thema oder welches Beispiel hatten wir vorhin? Du bist beispielsweise jetzt 2000, 7 geboren. Sprich, du wirst nächstes Jahr 20. Ja, also sprich, du hast eigentlich großartig mit DVDs nichts mehr zu tun, CDs auch nicht mehr, Blu-rays, und dann ging schon so langsam die Streaming-Zeit los, weil ich sag mal, mit 3 bist du ja jetzt hier noch nicht am CD-Rekorder gewesen oder irgendwas, und hast die ZDF-Mediathek wahrscheinlich in- und auswendig gekonnt oder Netflix oder was auch immer. Und jetzt kommst du ins Erwachsenenalter und denkst, geil, okay, ach, guck mal hier, da gibt's noch so eine Scheibe, ne, beispielsweise, CD, ah, okay, das ist beispielsweise mein Album. Ich weiß, es ist jetzt wieder sehr halt musikalisch, ne, aber es ist nicht nur von Interpret XY halt nur eine Single, die es auf einem Streaming-Plattform gibt oder in irgendeinem Chart-Listing oder sonst wo, sondern da ist einfach mal wirklich ein Medium, was man beispielsweise mal von Titel 1 bis 10 mal hören kann. So, und da denke ich, das werden die Menschen dann auch wieder so schätzen lernen, wie wir es vielleicht dann auch damals schätzen gelernt haben, halt nur unter anderen Umständen. Weil ich denke schon, dass vor allem in dem jetzigen Zeitpunkt, wo ja sowieso schon immer alles da war, aber halt auch diese Menschen damit aufgewachsen sind, dass alles da war und sie es ja auch in der Form so verstanden haben, dass immer alles da war. Ich sag mal, ich würde es ja halt ähnlich gewesen sein, wenn wir früher mal in einem Kino waren. Da kam beispielsweise ein Film, den fandst du richtig gut. Dann hat das ja teilweise manchmal ein Jahr gebraucht, bis der irgendwann mal auf DVD oder auf Kassette damals noch kam. Ich weiß, ich war 95 war ich im Kino zu Aladdin. Jetzt kommen wir wieder ganz billige alten Kamellen, aber den habe ich dann irgendwann mal, ich glaube 96 oder kurz vor der Schule, hatte ich den dann auf Videokassette mal bekommen. Mhm. Ne? Oder all solche Dinge. Also sprich, das sind, kann sich natürlich jetzt auch alles, man war Kind, man hat es vielleicht einfach ein bisschen länger gesehen, als man es heute sehen würde. Vielleicht waren es auch nur 3 Monate, aber ich denke mal nicht. Aber also ich denke, die Wahrnehmung, was die Medien angeht, ich denke, das hat immer so ein bisschen was damit zu tun. Und ich glaube auch, dass wir nicht wieder in der Form wieder, ich sag jetzt mal, zurückgehen von der Nutzung unserer Medien, sondern es wird sich wieder regulieren. Also sprich, ich bin absolut kein Verfechter zu sagen, ja, Streaming alles wieder weg und alles alles halt im Regal stehen haben, weil die Zeit dafür ist einfach nicht mehr die, die es damals mal war. Die war damals, die mag auch schön gewesen sein, aber die ist es heute nicht mehr. Und die wird auch so nicht mehr wiederkommen, weil das ist einfach, weil die Räder drehen sich weiter. Das ist halt nicht nur, was die Nutzung angeht, sondern ja auch, da habt ihr auch schon ganz oft schon mal drüber gesprochen, da geht es ja auch um Organisation, um Strukturen, welcher Streamingdienst ist jetzt von wem irgendwie gerade wieder aufgekauft worden oder wie auch immer. Also, ne, also sprich, da ist ja auch nicht nur vom Konsumenten her, also von der Seite der Konsumenten etwas relativ, sondern ja auch von der Seite der Ersteller oder der jeweiligen Publizisten oder wie auch immer. Das ist, also das wird definitiv nicht zurückgehen, weil die werden nicht sagen, ach Freunde, na klar, wir hauen euch die Regale wieder voll und viel Spaß halt an der Kasse. Wird nicht passieren. Definitiv nicht.
Das glaube ich in diesem großen Umfang auch nicht, aber ich glaube schon, dass sich im Internet an sich schon ein bisschen was ändern muss, damit sich diese Räder so weiter drehen. Und ich glaube, das wird auch in irgendeiner Form passieren. Ich glaube, dass es da eine Modifizierung geben wird, weil das so einer der Gründe ist, die man immer wieder liest, zumindest warum jüngere Leute eben auch zu physischen Medien greifen, weil das Internet gefühlt immer schlechter wird. Ne? Also es gibt ja diese, das ist jetzt keine wissenschaftliche Theorie, aber so dieses Dead-Internet-Phänomen, was ja davon spricht, dass sozusagen ein Großteil von Online-Kommunikation, und das war ja im Endeffekt mal das große Versprechen ursprünglich des Internets, Menschen zusammenzuführen über verschiedene Kontinente hinweg, ne, oder auch nur schon allein innerhalb des Landes mal, dass ich quasi per Knopfdruck mit jemandem aus Mecklenburg-Vorpommern chatten kann oder sowas, ne, und da keinen Brief erst hinschicken muss. Aber dass diese Form der Kommunikation eigentlich immer weiter abnimmt, und zwar in einer Form, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, dass so etwas unter der Hälfte von Online-Kommunikation quasi nur zwischen Bots und KI-Modulen oder Modellen stattfindet. Also so ein richtiges intensives Aufeinandertreffen von Menschen findet in dieser Form eigentlich für meine Begriffe gar nicht mehr so wirklich statt, und wenn, dann ist es auf eine bestimmte Art und Weise kommodifizierter Inhalt, der irgendwie beliebig tausendmal oft wiederholbar ist. Ne? Also wenn man sich irgendwelche Shorts auf Instagram oder mal anguckt, da denkt man erstmal, ah, geiler Sketch und so weiter und so fort. Dann swipet man ein paar Mal weiter und sieht, ah, okay, da gibt's irgendeinen anderen Menschen, der genau das Gleiche gemacht hat. Es ist anscheinend irgendein Trend. Es hat jetzt nichts irgendwie was mit einer originären Idee oder sowas zu tun. Von irgendjemandem natürlich irgendwie, ne? Aber es wurde halt schon tausendfach irgendwie vervielfacht. Dann das Gleiche, dass es wohl eine relativ große Skepsis gegenüber generell so KI-Inhalten gibt und so weiter und so fort, wo ich auch bis zu einem bestimmten Teil die Chance eigentlich sehe, aber da auch eigentlich oftmals eher so eine Wiederholungsstruktur wahrnehmen kann, dass es eigentlich immer so die ähnlichen Sachen sind und in ähnlichen Formen eigentlich, wie ich sie schon vorher gesehen habe. Und dann natürlich noch der ganz große Vorwurf, dass auch dieses ewige Swipen auf Instagram und so weiter und so fort oder durch irgendwelche Shorts halt massiv schädlich für das menschliche Gehirn ist, ne? Und man sich davon eigentlich fernhalten sollte, ehrlich gesagt, und das bewusster zumindest konsumieren sollte, wenn man es denn schon tut. Und das sind alles so Geschichten, die Menschen und auch mich persönlich eher von sowas wegtreiben. Und das ist jetzt eigentlich kein wirkliches Argument gegen große Streamingdienste wie Netflix und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass diese großen Firmen wie Facebook, wie X oder so weiter, in einem ähnlichen Kontext und dadurch auch mit einer ähnlichen Skepsis gesehen werden, wie eben so Produkte wie Netflix, Paramount oder so weiter, wo man ja dann auch diese großen Nachrichten bekommt, irgendwer hat, wie du schon gesagt hast, den und den eingekauft und es führt zu einer größeren Marktmacht von dem und dem und dann hat man die Angst vor einer vielleicht sehr aggressiven Preispolitik, also nicht aggressiv im Sinne von, dass es billiger wird, sondern eher, dass es teurer wird. Ne?
Ja, die fließen ineinander auch natürlich.
Genau, ja. Mhm. Wie wir es ja zum Beispiel im Sportstreaming auch schon gehabt haben, das hat nochmal so ein bisschen andere Gründe bei DAZN und so weiter und so fort, weil diese Lizenzen wohl auch sauteuer sind einfach und man das Geld natürlich dann wieder einnehmen muss. Ich weiß nicht, inwiefern sich das so verhält im Vergleich mit Filmlizenzen, ehrlich gesagt. Aber da steht ja schon bei Sport durch diese Übertragung und so weiter, entsteht ja auch ein großer Produktionsaufwand nochmal. Ne? Du musst immer wieder 1000 Leute haben, die live dann vor Ort sind und so weiter und so fort. Das kostet halt einfach wahnsinnig viel. Das führt eben dazu, dass es zumindest diese Rückentwicklung bis zu einem gewissen Grad gibt. Und da muss es, glaube ich, auch schon so eine Form von Anpassung zumindest irgendwie geben, damit sich das langfristig dann bei diesen großen Plattformen trägt irgendwie.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, und es ist natürlich halt auch nochmal so, dass, klar, das sagt wahrscheinlich momentan seit 5 Jahren immer jeder, vor allem seit Corona oder wie auch immer, dass immer alles teurer wird und wie auch immer, aber in der Form ist es ja nun mal halt auch wirklich so. Was heißt in der Form? Es ist so. Und meiner Meinung nach, ich kann es jetzt auch nicht wirklich belegen, aber warum nicht nur die Themen, wie beispielsweise, was du auch meintest, es kommen jetzt zwischendurch, du hast zwar einen Streamingdienst X, bezahlst deinen Preis Y halt monatlich dafür, allerdings hast du dann trotzdem beispielsweise noch Werbung dazwischen. Mhm. Außer du bezahlst dann auch noch mal etwas Z, um es dann wirklich werbefrei zu bekommen. So, das liegt aber meistens immer halt darum, dass natürlich diese Kosten auch immer in so krasser Art und Weise schwanken und wechseln, dass die das natürlich in irgendeiner Art und Weise auch immer wieder halt regulieren müssen mit ihren tatsächlichen Einnahmen abzüglich der Kosten, was natürlich dann auch immer dazu führt, wie jetzt dann halt auch, es kommt halt immer mal zwischendurch in irgendeinem Film dann trotzdem nochmal Werbung. Mhm. Obwohl du es früher beispielsweise nicht hast. Weil sonst müsste Streaming-Anbieter sonst irgendwie sagen, alles klar, wir müssen unterjährig dann schon unser Abo kostet im Januar, sage ich jetzt mal, 13,99 €. So, ah, okay, Kosten sind gestiegen. Im Juni, jetzt sind wir bei 16,99 €. Also sprich, wenn du Preisschwankungen unterjährig immer schon an den Kunden weitergibst, dann verprellst du die. Das wollen sie natürlich nicht. Das bedeutet, sie machen es schleichend, packen immer mal ein bisschen mehr Werbung rein. Sprich, sie kriegen trotzdem wieder Einnahmen, haben die Ausgaben zwar trotzdem weiterhin, die immer mal wankeln, aber sie können dadurch immer wieder, ich sag mal, das bisschen abfedern und abpuffern. Und was dann natürlich nur, ich sag mal, gediegenerweise den Endverbraucher, also sprich uns, dann irgendwann halt auch ankotzt, weil man dann immer sagt, oh, jetzt kommt schon wieder. Ne? Ja. Beispielsweise, früher war eine Werbung, jetzt kommt drei. Ja, ja, ne?
Ja, So. Das ist immer wieder beim Fernsehen eigentlich, ne? Was ja eigentlich auch mal das Versprechen des Streamings war.
Das ist ja nur was ganz anderes.
Und, das,
ja.
Und wir haben das nicht mehr, ne? Obwohl ich meine Verona Feldbusch während Kevin allein zu Hause schon hat so ein gewisses nostalgisches Gefühl, was das hervorruft, ne?
Aber auch
erst mit dem Blick aus der Zukunft heraus, dieser Blick zurück,
ja. Aber auch das war ja früher dann auch noch anders. Sprich, man hatte ja damals noch seine Regale mit Filmen drin und man hatte aber trotzdem zusätzlich auch noch das Fernsehen.
Ja, ja.
In dem Fernsehen hatte man dann ja auch trotzdem immer noch, wie du es gerade sagtest, in der TV-Movie, kam halt 23.50 Uhr From Dusk Till Dawn auf Pro7. Vielleicht auch wirklich, ob es jetzt die FSK 18 ist oder sei es mal dahingestellt, ne? Aber irgendwie kam dann halt auch und nicht so wie heute, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal Fernsehen geguckt?
Ich gucke tatsächlich jetzt nicht regelmäßig, aber ich gucke immer, was Montagabend bei Arte tatsächlich kommt. Da kommt nämlich immer irgendein alter Film, von dem ich meistens noch nie gehört habe. Oder, okay. Oder teilweise auch zwei bis drei hintereinander. Ich habe tatsächlich einen meiner Lieblingsregisseure, Ingmar Bergman, genau über sowas kennengelernt. Mhm. Da war ich mal krank, wusste nicht, was ich machen sollte, dachte, ich mache einen Fernseher an. Das war noch zu Ausbildungszeiten damals. Und habe den Fernseher angemacht und da kamen drei Filme von dem straight hintereinander weg. Und dadurch habe ich das kennengelernt. Und seitdem gucke ich da zumindest immer mal, was so läuft. Aber es ist schon eher selten. Also es beschränkt sich eigentlich tendenziell eher auf so Fußball-Länderspielübertragungen, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Lukas?
Sport also ich im bin Osten? Ehrlich, ja, also ich habe mal überlegt, Sportveranstaltungen tatsächlich, irgendwelche Live-Events, die jetzt vielleicht so irgendwie so ein gesamtgesellschaftliches Interesse haben. Aber dass ich das letzte Mal gezielt den Fernseher eingeschaltet habe, um im linearen TV einen Film zu sehen. Ich kann mich nicht erinnern, wann es gewesen sein soll.
Weil ich glaube, also meine Eltern sind da bis heute noch voll drin. Die gucken Samstagabend, weiß ich nicht. Wetten, das gibt's ja erst bald wieder. Ne? Aber hier mit den Kaulitz-Brüdern.
Achso,
ja. Bei sowas bin ich immer sehr gut informiert.
Aber wer weiß denn sowas?
Liebe Grüße nach Hause.
Ja.
Nee, aber letztens wirklich habe ich meine Eltern besucht und zu Ostern, glaube ich, war das. Und da gab es dann halt abends, ich bin dann abends noch unterwegs gewesen, aber mein Vater, meine Mutter oder wie auch immer, die saßen dann halt, wie man es halt dann immer so kennt, ne, später im Wohnzimmer und guckten irgendwas im Fernsehen, da kam beispielsweise irgendein Film, also meine Mutter hat eine Show geguckt, mein Vater hat irgendeinen Film geguckt und da kam, glaube ich, sogar hier Civil War, hier
Lex Garland, ja.
Ne? Von 20.15 Uhr bis 23.55 Uhr. Mhm. Also 4 Stunden fast. Gut, der Film ist lang, 2,5, glaube ich. Ich meine diesen Marvel Civil War, Captain America.
Ach du liebe Zeit, okay.
America, den meinte ich, verstehe. Entschuldigung. Okay. Ja, haben wir verwechselt.
Ja.
Ne? Also ich glaube, der geht 2 Stunden, 2,5 oder irgendwie und den schlachten die halt in 4 Stunden da aus. Also sprich, da muss ja gefühlt alle 20 Minuten muss da eine Werbung kommen. Mit Joko und sonst so, also wo ich mir denke, boah, das ist doch kein Filmgucken mehr.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Fernsehen gucken ist bei mir auch lange her. Ich habe tatsächlich letztens mal so einen YouTuber gesehen, der so regelmäßig Horrorfilme bespricht, auch so richtig trashiges Zeug und so ein Kram. Und da hat er bei Freddy vs. Jason hat er besprochen und hat er gesagt, ja, das ist so ein Film, da ist man früher, keine Ahnung, 23 Uhr so von Feuerwehrfest auf dem Dorf ist man nochmal nach Hause, hat sich da nochmal zugetüdelt und reingeschaut und so. Und da hat man ein schönes Gefühl dabei gehabt. Und so ging es mir auch auf jeden Fall, diese RTL2-Filme, die haben früher immer relativ viele Horrorfilme später nachts, dann Freitag und Samstag noch gebracht. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tun. Ja, schön. Ja. Oder Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten und so ein Spaß. Die ganzen Western und Nackter Kanone und was weiß ich, was da alles zum Sonntag kam. Police Academy.
Aber Kabel 1 war mal eher epischer. Stimmt.
Ja.
RTL 2 war dann eher hier, ja, sowas. Oder H20 oder so. Sowas kam dann immer. Ja.
Ja. Ja, genau. Also es muss sich so, oder keine Ahnung, scheint sich einiges zu ändern. Ich finde tatsächlich, es ist ganz interessant, wie es einige Streaming-Dienste jetzt schon machen, die allerdings bei weitem nicht die weite Masse erreicht haben. Ne? Also es gibt ja Mubi, die sind mal gestartet mit dem Konzept, dass sie immer nur 30 Filme online hatten und jeden Tag ist ein Film runter und ein neuer Film dazugekommen. Und da hattest du quasi einen Film, der immer 30 Tage lang lief. Ne? Und hattest dann 30 Tage Zeit, den zu gucken. Und das fand ich ein ganz interessantes Konzept, weil du dann wusstest, okay, ich habe jetzt Zeit, so eine gewisse Weise, ne, es ist auch genug Zeit und so, und ich gucke mir das mal an. Und es ist dann schon eine sehr kuratierte Liste gewesen. Und weil wir es eben von Arte hatten, ich finde auch die Mediathek bei Arte echt gut. Die ist echt verdammt gut. Ich habe heute lustigerweise extra nochmal nachgeschaut, um ein bisschen vorbereitet zu sein, was man da aktuell gucken kann. Hm. Big Lebowski, so Sachen findet man da. Man findet Filme von Pedro Almodovar wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, Leidenschaft irgendwie, keine Ahnung.
Hab ich Legenden was? Der Leidenschaft.
Nee, der nicht, nee. Der war es nicht, nee. Aber Leid und Herzlichkeit, Herrlichkeit, Leid und Herrlichkeit, sowas irgendwie. Und Twin Peaks kann man aktuell in der Arte Mediathek gucken. Auch keine Werbung natürlich wieder, aber Twin Peaks kann man da gucken. Hm. Die ganze Serie, den Film nicht, lustigerweise, extra geguckt. Ja, aber die haben immer auch ein sehr schönes Angebot oder auch so Geschichten, da sind wir wieder bei diesem finanziellen Aspekt. Wie es zum Beispiel La Cinéthèque oder auch Kino on Demand machen, dass du halt keinen monatlichen Betrag bezahlst, sondern eher so 4-5 Euro pro Film. Machst dir dann einen Account, hinterlegst ein Zahlungsmittel und sagst dann, ich würde gerne den Film gucken, und dann hast du irgendwie 48 Stunden oder sowas Zeit, den dir anzuschauen.
Also quasi wie bei den anderen Streaming-Plattformen, bei dem Laien, glaube ich, da läuft es ja auch. Da kannst du das Ding halt bezahlen und hast du 48 Stunden Zeit, das zu gucken.
Genau. So ähnlich. Nur halt bei zum Beispiel La Cinéthèque auch wirklich mit einem sehr, sehr gut kuratierten und auch filmhistorisch, sagen wir mal, relevanten Filmprogramm, sage ich mal so. Ja. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, was sie dort haben. Was ich jetzt bei anderen Streaming-Diensten wie Netflix jetzt gar nicht mehr so habe. Also ich habe vor ein paar Jahren mal dort zum ersten Mal Vertigo von Alfred Hitchcock geschaut, und das war schon eine totale Anomalie für mich. Also so ein Film aus den 50er Jahren, das ist etwas, was die für meine Begriffe dort eigentlich nicht hatten. Psycho hatten sie auch, und ich habe dann so ein bisschen mich gefragt, hä, warum haben die denn diese beiden Hitchcock-Filme da? Und dann habe ich so gesehen, ach ja, stimmt, die haben ja diese Netflix-Serie produziert, Bates Hotel, wo es um die Vorgeschichte von Norman Bates geht. Wahrscheinlich hatten sie deswegen, um die Leute so ein bisschen reinzubaiten, auch die Hitchcock-Filme dann mal online. Aber ansonsten ist es ja gerade bei den großen Plattformen eher so, dass man nicht unbedingt auf Filme trifft, die, sagen wir mal, älter als so 20, vielleicht 30 Jahre oder so sind. Das geht vielleicht bis in die 90er hinein. Da gibt es noch so den ein oder anderen Action-Klassiker aus den 80ern. Aber also bis in die 70er hinein geht das meistens nicht, sage ich mal. Ne? Mhm. Das hast du schon ein relativ begrenztes Angebot, sagen wir es mal so.
Ich glaube, bei Wow gab es auch mir fällt der Name gerade nicht ein, von dem Western. Wie hieß er früher?
Die Dollar-Trilogie?
Nee, es gab früher diesen einen Western-Schauspieler.
Franco Nero?
Nee. Henry Fonda?
Nee, auch nicht. Egal, da waren die ganzen 50er Jahre halt Western auch alle mit drin. Okay. Wo du auch alles gucken konntest. Ey, gibt's da nicht.
Irgendwas von Sergio Leone, oder?
Nein, noch früher. Noch
so
früher.
USA, so.
Wie hieß er?
Du meinst so John Wayne?
John, jetzt habe ich, Entschuldigung, ist mir gerade echt nicht John Wayne eingefallen. Ja, John Wayne. John Wayne, also alle John Wayne-Filme, auch Elvis. Gab auch Elvis-Filme hier, wie in Hawaii und sonst wo. Und da, ja.
Vielleicht ist das ja eine erste Tendenz der Anpassung. Weil solche Filme, hätte ich auch gesagt, hättest du vor ein paar Jahren dann eher dir nur auf Blu-ray oder DVD kaufen können. Also sowas wie Rio Bravo, was ja so der größte Klassiker eigentlich von ihm ist.
Findest du in keinem Mediamarkt Saturn-Regal. Das hat keiner mehr liegen, weil das absolute Nische ist. Und sowas ist ja dann auch, ich sag mal, in jeder Streaming-Plattform ist das auf der, wenn es dort Seiten gäbe, wäre das auf der allerletzten Seite. Da musst du wahrscheinlich auf alle Filme gehen und dann ganz, ganz weit hinter, runter scrollen. Also das... Da musst du Zeit und Bock haben, dir das mal so ganz unten anzugucken. Ja. Würde mich immer interessieren, wo das dann endet. Kann man das bei Netflix? Nein, ne?
War schon lange nicht mehr da.
Oder auch bei Amazon kann man irgendwo sagen, zeig mir mal alle Filme. Was hast du an, wie viele?
Also es gibt ja sogar Sachen, die teilweise komplett versteckt sind, ne? Also ich weiß davon Erzählungen, dass Leute teilweise den komplett korrekten Titel eingegeben haben, wirklich komplett den Filmtitel und nicht diesen Film gefunden haben, der trotzdem irgendwo da sein muss.
Ja.
Anscheinend. Keine Ahnung, bei so ganz speziellen Geschichten. So.
Und ich glaube, das hat auch immer was mit der VPN zu tun, dass man dann auch in dem jeweiligen Land, sein, ja. Manche haben das drin, manche nicht.
Mhm. Ja. Genau. Ja, Genau. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall weiter beim Sammeln, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich werde weiterhin ein großer Verfechter von physischen Medien sein. Wir haben jetzt noch gar nicht über Bonusmaterial und diesen ganzen Kram gesprochen. Auch weil ich persönlich gar nicht so wahnsinnig viel Bonusmaterial gucke, wenn ich ehrlich bin. Habe ich früher auch mehr gemacht. So Herr der Ringe, da gab es richtig geiles Bonusmaterial, wo so die historischen Persönlichkeiten hinter den einzelnen Figuren nochmal erklärt wurden. Also dieser Wallace hier aus Braveheart, dass zum Beispiel Aragorn an denen angelegt ist, oder dieser Rasputin, dieser Berater des Zaren war das Vorbild wohl für Grima Schlangenzunge und so Geschichten. Das ist ganz wild gewesen. Ja. Die haben das alles so einem erzählt. Adolf Hitler, Sauron und so, ne? Rein optisch gleich dieses Jahr.
Verstehe ich gar nicht. Ja. Ja.
Genau. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Habt ihr noch was zu sagen? Oder seid ihr zufrieden mit dieser Folge?
Basti, dir gehört das Wort als Gast. Du warst das erste Mal in unserem Podcast. Vielleicht mal ein ganz kurzes Zwischenfazit. Wie hat es dir bisher gefallen?
Ein Zwischenfazit? Ja. Wie lange geht's denn noch?
Ja, die Hälfte haben wir jetzt knapp.
Na, sehr gut. Okay, nein, wir sind drin.
Wir flowen.
Wir sind drin. Ja, okay. Wir können auf die nächste Seite umblättern.
Ja, okay. Sehr schön. Oder wir gehen mal zur nächsten Folge.
Das kann man auch machen.
Oder so.
Lukas, dir obliegt es, den Film für die nächste Episode auszuwählen. Was gucken wir denn?
Naja, ich habe mir bewusst einen Film ausgewählt, den ich als Premium-Objekt, als Premium-Edition vorhanden habe. Natürlich auch mit dem Augenzwinkern zur hiesigen Folge, die wir jetzt gerade einsprechen. Und zwar habe ich mir den 1999 erschienenen Film von NWA ausgesucht, Bleeder. Mads Mikkelsen in der Rolle eines Videothekars und die typischen dänischen Schergen sind natürlich mit dabei, die wir auch jetzt schon, also ein paar bekannte Gesichter sind definitiv dabei aus der Pusher-Trilogie. Und ja, dem Ganzen werden wir uns mal widmen und wir schauen mal, was in der nächsten Folge dann alles wieder so zu Papier und zu Mikrofon letztlich gebracht wird. Ich freue mich drauf. Ich denke mal, das ist eine ganz schöne Addition zu den Filmen, die wir bisher besprochen haben und wie gesagt auch nochmal so ein kleines Augenzwinkern zur jetzigen Folge.
Freue mich auch drauf. Ich kenne den. Du hast die Edition hier liegen. Ich habe die gleiche Edition auch bei mir zu Hause. Freue mich sehr auf das Gespräch. Das wird ganz toll. Bleeder, ja. Von Nicolas Winding Refn natürlich, um den Namen auch komplett
genau, Entschuldigung, NWR, absolut. Genau, ja. Der auch eine fantastische Pusher-Trilogie-Edition veröffentlicht hat mit einigen anderen Filmen eines anderen Regisseurs. Das hätten wir jetzt auch nochmal irgendwie zur Sprache bringen können, wenn es jetzt nochmal um irgendwelche prächtigen Editionen geht für die physischen Medien.
Genau.
Soll keine Werbung sein, aber das noch mal ganz kurz, weil Pusher und das Ganze halt wichtig ist.
Ja, wunderbar. Dann verabschieden wir uns. Das nächste Mal Bleeder von NWR. Macht's gut. Basti, war uns eine Ehre, dass du da warst. Ja,
vielen lieben Dank.
Nächstes Mal wieder als Zuhörer.
Ja, genau. Gerne, gerne.
Ja, ciao, macht's gut.
Ciao.